Este podcast es una producción del Reino de las Voces.
Um Ihre Nachrichten abzuhören, drücken Sie die 1. Erste Nachricht, erhalten 17.05 Uhr.
Jo, Max Snyder, frohes Neues. Ja, ich habe gehört, jetzt geht's dann doch weiter mit Better Call Saul dieses Jahr. Ja, weil ich natürlich immer alles vergesse, weiß ich auch schon nicht, was in den 5 Staffeln bisher passiert ist. Aber du arbeitest das doch immer in der BCS Weekly dann nochmal auf. Gibt es da so ein Recap? Ich glaube, da hatte ich schon mal nach gefragt. Kannst ja mal Bescheid sagen. Wäre auf jeden Fall irgendwie cool, weil sonst weiß ich auch schon wieder nicht, wer ist. Jo, du, Max Snyder, jetzt habe ich gesehen, jetzt kam ja gerade so ein Teaser raus. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Also jetzt hier von Better Call Saul, 6. Staffel, gibt es einen Teaser. Da stand auch irgendwas von Save the Date. Aber dann haben die das Date vergessen. Das ist natürlich, naja, ja gut, die haben viel zu tun. Da kann man schon mal was vergessen. Das ist ja voll okay. Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, vielleicht hast du da ein bisschen Informationen. Du bist ja irgendwie dicke hier mit den Regisseuren oder Schauspielern oder ich weiß ja auch nicht so genau, aber du hast ja irgendwelche Insider-Infos, deswegen vielleicht kannst du mir so einen kleinen Tipp so und ich sag's auch keinem. Hey Max Snyder, hier ist der Malik. Es kam jetzt gerade so ein Teaser oder Trailer oder irgendwie sowas raus. Von, du weißt schon, also Better Call Saul, Thema ist Better Call Saul, 6. Staffel, ich hatte jetzt noch nichts von dir gehört, deswegen, ich nehme an, du hast irgendein NDA unterschrieben und Geheimhaltung, bla bla und so, aber ich meine, wir kennen uns doch, wir haben uns irgendwie mal auf dem Kongress schon mal gesehen, kannst du mir doch sicher das eine oder andere mal stecken, also ich habe jetzt nämlich gehört, es sollen ein paar überraschende Appearances geben. Ich weiß jetzt noch nicht so, es könnte natürlich vom Krümelmonster über Brad Pitt und so, es könnte ja alles sein. Weiß ich aber nicht, habe ich nur auf Twitter gelesen und was auf Twitter steht, ist ja wahr. Vielleicht weißt du irgendwas, ruf mich doch mal zurück. Hey Max Snyder, ja, hast du den neuen Teaser gesehen? Also, ich rede von hier Better Call Saul, ne? Jetzt gibt es ja ein Datum, ist irgendwie April. Und jetzt wird es natürlich langsam, jetzt wird es heiß, ne? Jetzt sitzt man auf heißen Kohlen. Ich bin sicher, bei dir läuft auch die Produktionsmaschine, du hast bestimmt jetzt gerade nicht viel Zeit. Ich kriege auch irgendwie immer nur deinen AB, weiß nicht genau. Oder hast du irgendwie eine neue Telefonnummer oder so? Ja, keine Ahnung, also jedenfalls würde mich doch mal sehr interessieren. Es wird ja jetzt bald revealed wohl, wer da die Special Appearances sind in der 6. Staffel. Das ist ja, falls du es noch nicht wusstest, ist die letzte Staffel, die es gibt. Und der Hauptdarsteller hat ja so einen Herzinfarkt. Ich glaube, Bryan Cranston oder so ähnlich heißt der. Also hier der Saul hat so ein, also irgendwie, aber ist alles gut. Saß schon wieder in irgendeiner Talkshow, hat gesagt, nee, der hat ein CPR hier auf dem Set und direkt Herzmassage und alles und alles gut, alles gut. Also haben auf jeden Fall zu Ende gedreht und ja, jetzt bin ich natürlich total heiß darauf zu erfahren, wer denn da jetzt in dieser Serie auftaucht. Kannst du mir mal ein iMessage schreiben? Kannst du einfach nur mal kurz, nur mal die Namen vielleicht, also, ne? Ich sag's auch nicht weiter, ist geheim, es bleibt unter uns. Snyder, Alter, Jesse Pinkman und dieser, aus Breaking Bad, der andere mit der Glatze, die kommen nämlich jetzt in das Finale rein, als Special Appearances. Hab ich dir doch gesagt. Das ist voll Breaking Bad, irgendwie sind die Geschichten auch miteinander verknüpft oder so. Ich glaube, das haben die schon lange geplant. Also kann mir keiner erzählen, dass sie das jetzt spontan gemacht haben. Das ist mega cool. Also Jesse ist dieser Schüler, so. Und der hat was mit den Drogen zu tun. Und dann der mit der Glatze, der hat diese Frau... kann ich jetzt nicht erklären, ist auch egal. Ist so eine Serie, Breaking Bad. Kannst ja mal gucken, gibt's bestimmt auf Netflix oder so. Jedenfalls voll geil, so für die echten Fans, dass da jetzt sozusagen das alles, dass das so zusammengebracht wird von den zwei, also die zwei Serien. Ach so, sorry. Also, Better Call Saul, davon rede ich jetzt. Sechste Staffel ist die finale Staffel von Better Call Saul. Und das andere war jetzt von so einer anderen, von Breaking Bad, so eine andere Serie. Ja, ist auch egal, ruf mich mal zurück.
Ja, dann wollen wir mal den Malik anrufen. Ja, Malik, ich bin's, der Snyder hier. Ja, genau. Wegen Better Call Saul, du hast mich ja angerufen. Ja, wir nehmen heute und morgen auf und ja, ich habe dir doch gesagt, die Serie startet jetzt die Woche. Ich habe auch Terminumfragen verschickt zu wer alles mitmachen will bei der Besprechung und sag mal, wo bist du eigentlich? Ich verstehe dich total schlecht und also du hast immer so ein Rauschen im Hintergrund bei dir. Bist du im Tunnel oder so? Wie am Meer? Mit wem bist du? Du hast die Staffel schon, die ganze Staffel hast du schon gesehen. Was? Nein, ich will nichts wissen. Nein, wer stirbt? Malik! Ja, und damit herzlich willkommen zur sechsten Staffel von Better Call Saul und zur unseren sechsten Staffel von BCS Weekly. Mein Name ist der Max Snyder und heute an meiner virtuellen Seite der Sting.
Moin, schönen guten Abend.
Und der Daniel.
Guten Abend.
Und der Erik ist auch da.
Hallo.
Ja, wie geht's uns denn so?
Ja, gut soweit.
War eigentlich auch ganz gut.
Daniel zuerst.
Ist doch gut. Also, Better Call Saul geht wieder weiter. Ist halt ja die letzte Staffel. Ist natürlich ein bisschen traurig. Aber ich meine, nach knapp 2 Jahren Zeit wird's, ne?
Ja. Bisschen Verzögerung ja, wieder durch Covid und so, aber ja.
Better Call Saul kommt
mit der deutschen Bahn. Mir geht's auch ganz gut. Mittlerweile hat sich meine Stimme von 75 Minuten durch Anfeuern in Leipzig beim Pokalspiel dann doch wieder so halbwegs erholt. Mhm. Direkt danach war sie ziemlich runter.
Das glaube ich, kann ich mir vorstellen, ja. Ja, genau. Staffel 6, letzte Staffel, aber 13 Folgen und mit einer kleinen Pause und soweit ich das richtig verstanden habe, laut Wikipedia, damit man beide Staffelhälften jeweils einzeln bei den Emmys einreichen kann. Die kratzen da wohl in irgendeiner Deadline oder so. Also auf jeden Fall versucht man da nochmal durch die Splittung möglichst viel Preise natürlich nochmal einzusacken. Hatten ja in den Jahren, wo sie dann nominiert waren, immer harte Konkurrenz und habe ich bisher weniger bekommen als verdient. Und ja. Kommt ein animiertes Spin-off, wo es um Slippin' Jimmy gehen soll. Da ist dann die Frage, wann und wie uns das hier in Europa, Deutschland erreicht. Und
davon habe ich noch gar nichts gehört.
Es gibt irgendwo auf YouTube flog ein Trailer oder irgendwie so ein Schnipsel rum. sah leicht gewöhnungsbedürftig aus. Und ja, Aaron Paul würde gerne eine Sequel-Serie machen. mal gucken, was daraus wird. Und ansonsten, ja.
Basiert worauf?
Ja. Also wahrscheinlich also, irgendwas nach Breaking Bad oder nach
Aber El Camino war doch jetzt schon. Das ist doch jetzt eigentlich
groß
erzählt.
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe da auch nicht.
Ich sag mal Folgendes dazu. Er ist noch jung. Er kann ja auch wieder in irgendwelche Verwicklungen reinstolpern. Da muss man sich noch was einfallen lassen.
Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja.
Und ich hätte lieber ein Gus Fring Prequel. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich auch.
Ja, ja,
oder ja. Mike,
man schaut. Ja, Mike auf jeden Fall.
Ja, Mike. Ja. Oder halt, ja, wir wissen ja immer noch nicht, was damals in, was wird immer, welchen Stadtname wird immer fallen gelassen?
Philadelphia.
Nee. In Chile oder nee,
ja, bei Gus war es ja immer in Chile.
Ja.
Ich guck gerade. Ich habe hier so ein als Unterlage so eine Weltkarte. da sind nur die, da sind nur die großen Städte. Nee, es war nicht. Also Chile ist ja das Land, aber es, Santiago, ja. Genau, Santiago. Irgendwie, irgendwas war da ja immer, ne? Wo irgendwie was immer wieder zusammengefallen gelassen wird nach dem Motto, ja, und was war damals? Also er hat schon irgendwie noch irgendeine Vergangenheit, von der wir bisher noch nichts erfahren haben und ja.
Doch, ein ganz klein wenig haben wir erfahren, ja, so als bisschen. Er vernommen wurde.
Ja, ganz
so, bisschen. Von wegen, man hat überhaupt keine Info über sie aus Chile und so. Da kann ich noch nichts dafür, wenn die Politiker so scheiße sind.
Quasi gar nichts, ne? Aber ansonsten.
Ja, herrlich.
Ja. Ja, und bei ihm würde es sich auch alters- und gesundheitstechnisch noch anbieten, dass man da irgendwie ein bisschen was machen kann, ne? Und ja.
Obwohl junger Gus Fring halt schwierig werden könnte, ne?
Ja. Und ansonsten denke ich mir, sehen wir Gus Fring am ehesten in der nächsten Staffel von The Mandalorian wieder. Denke mal, der ist da noch nicht weg vom Fenster. Und ja, Bob Odenkirk bleibt AMC auf jeden Fall erhalten. Der kriegt dann eine neue Serie. Und um mal mit den News einzusteigen, hat er jetzt einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen. Beziehungsweise man hat ihm den, also ich hab das immer so mit so, ja, cool, aber also irgendwie hat ihm den ja besorgt, weil man muss da übrigens, man kriegt den nicht einfach so, sondern du musst da schon, ich glaube, was, 50.000 Dollar oder 75.000 hinlegen.
Peanuts.
Halt.
Als wenn er sich das nicht leisten könnte.
Ja, ne, für den Stern und für, also da müssen, ne, das halt da irgendwie, und theoretisch kann da jeder einen kriegen und
cool. Ja. Jetzt weiß ich, wofür ich sparen kann.
Genau. Und hat jetzt seinen Stern direkt neben Bryan Cranston. Und ja, ansonsten, genau, hat er seinen.
Nicht neben Kevin Costner.
Seinen Herzanfall wohl ganz gut überstanden. Das hatte ich auch jetzt die Tage erst gelesen, dass der Defibrillator vor Ort wohl nicht richtig funktioniert. Und beim dritten Mal, es gab dann noch einen dritten Anlauf und da hat das Ding dann funktioniert und das hat ihm dann wohl doch noch das Leben gerettet. Das dazu. Dann gibt's eine ganze Reihe neue Synchronsprecher. Das deutete sich schon an dem sehr spät eintrudelnden ersten deutschen Trailer von Netflix an. Unter anderem Kim und Mike. Bei Kim ist es so, dass die Sprecherin, jetzt muss ich mal, machen wir mal den Link hier auf der Dusseliger Safari, die Sprecherin von Kim Wexler oder Rhea Seahorn in dem Fall, Claudia Galdy, also G-A-L-D-Y, wie auch immer man das ausspricht, die ist leider letztes Jahr verstorben, recht jung. Und wurde ersetzt durch Kathleen Golliff. Noch so ein komisch aussprechbarer Name.
Ja, also in dem Fall menschlich schade und dann vom Synchronschauspieler mäßig her auch schade, weil es eine passende Stimme war und die neue jetzt, die klingt zu alt für Kim. Das passt nicht. Also dadurch wirkt sie auch noch mal irgendwie anders, ihr Charakter jetzt in der neuen Staffel. Also das
ich fand, die sah auch älter aus irgendwie.
Ja, nicht so sehr. Ne? Das kann irgendwie durch Make-up und so.
Also ich muss persönlich sagen, dass ich von der Stimme positiv überrascht bin, weil sie mich weniger stört, als ich vermutet hätte, im Gegensatz zu der Stimme von Mike.
Ja, und genau, Eberhard H., der bisherige Synchronsprecher von Mike Amtraut, also Jonathan Banks, der ist in den Ruhestand getreten, ist auch nicht mehr der Jüngste, verständlich. Das war dann auch meine Vermutung. Bei dem Synchronsprecher von Gus Fring war es ja auch so. Der war auch hat sich zurückgezogen und war dann zwischenzeitlich auch verstorben. Oh, auf jeden Fall wird Mike Amtraut jetzt von Kaspar Eichel gesprochen. Auch bekannte Stimme. Ja, gewöhnungsbedürftig, aber gut, jetzt halt für die eine Staffel. Da passt das dann noch.
Ja, wobei für die eine Staffel hätte der Herr Mr. Ruhestand auch sagen können, komm, die drei Wochen mache ich noch.
Ja, vielleicht geht es ihm gesundheitlich auch nicht so gut, weiß man nicht genau. Ne?
Das wäre schade.
Ja, das wäre schade natürlich. Auch da fand ich die Stimme sehr passend. Also, das ist wie die Faust aufs Auge.
Ja. Brummiger klingt keiner mehr.
Nee. Und das bei... Mag jetzt Gewöhnung sein, ne? Aber bei Kaspar Eichel klingt es jetzt doch sehr, ja, gewollt irgendwie so, dass er sich in diesen Duktus die Stimme reinzwängt so ein bisschen. Dann Clifford Rain von der
Anwaltskanzlei.
Davis and Main, genau.
Ja. Steckt schon der Name drin.
Der hat auch einen neuen Synchronsprecher. Da ist
echt
nicht bekannt, warum. Ja, der hat definitiv einen neuen Sprecher.
Und ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich bin mir sehr sicher, dass auch Aaron und die Kettlemans neue Synchronsprecher haben. Das habe ich jetzt noch nicht überprüft, aber also gerade die von Aaron, die fand ich sehr passend zum nervigen Charakter. Zu der, wie wurde sie,
Aaron?
Wie wurde sie betitelt von den Kettlemans im Deutschen?
Aaron und die Kettlemans, willst du sagen, die haben das nochmal neu alles vertont?
Freche Rotzgöre. Und die Kettlemans haben auch neue Stimmen, aber also kann ich mich auch täuschen, haben wir jetzt länger nicht drin gehabt, aber ich meine mindestens sie, und das war auch eine sehr markante Stimme irgendwie.
Nicht, was du meinst. Die sind doch gar nicht aufgetreten. Haben die Folge alten
zwei.
Folgen
neu Folge synchronisiert? Zwei. Nein, oder was? Folge 2 haben wir schon gesehen, ja. Erik.
Nicht spoilern hier.
Ja, das war
tut
schon,
ja keiner.
Das war schon im Trailer zu sehen, dass sie da auftauchen. Ist auch kein großer Spoiler, also das deutet sich an. Nein, die haben nicht die alten Folgen nachsynchronisiert. Wo war ich jetzt? Achso, genau. Also, keine Ahnung, was da los ist. Meine erste Vermutung wäre jetzt, die haben irgendwie Netflix gestern gesagt, wir hier eine neue Staffel, könnt ihr mal schnell noch synchronisieren? Michael Pan hat gerade nichts zu tun. gefühlt, oder war jetzt irgendwie der, den sie am schnellsten dran gekriegt haben, weil sie wussten, wenn der nicht da ist, dann können sie irgendwie einpacken oder stehen Leute mit Mistgabeln vom nächsten Headquarter von Netflix Deutschland oder was? Keine Ahnung. Wie gesagt, dass mal einer verstirbt, passiert und dass sich auch die älteren Herrschaften zusetzen, passiert auch, aber dass dann da noch andere reihenweise Sprecher irgendwie ersetzt werden. Für eine etablierte Serie finde ich ein bisschen merkwürdig. Also da hat wahrscheinlich wieder irgendwer verkackt, Bescheid zu sagen. Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die eine Woche vorher irgendwie wussten oder nicht viel früher als wir wussten, wann die Serie jetzt läuft. Also
Ich traue denen das zu.
Ja, ja, genau, am Ende traue ich denen zu, ne? So, so ähnlich wie bei der Geschichte mit Star Trek Discovery Staffel 4 jetzt auf Netflix, dass da auch kurz vorher erst einer Bescheid gesagt hat oder sich irgendwie aus dem Moostop gekommen sind. Ja, na gut, hilft nichts.
Wobei ich immer dachte, da gibt es Rahmenverträge für so einen Kram im
Vorfeld. Ja, ja, die, ne, was, ja.
Aber gut.
Würde man meinen, ja. Wer weiß.
Das ist halt Showbusiness.
Ne? Vielleicht hängen die auch noch ganz alle, ganz, hängen die ganzen Synchronstudios auch noch ganz doll alle im Corona-Backlog irgendwie. Und wissen gar nicht, was sie zuerst synchronisieren sollen und abarbeiten sollen. Aber gut, ja, das lässt sich jetzt nicht ändern. Hilft halt nur irgendwie das Versuchen auf Englisch zu schauen ohne Untertitel. Weil, also mit Untertitel kann ich nicht gucken, weil dann lese ich die ganze Zeit nur Untertitel, statt hinzugucken, was da passiert. Ja. Na gut. So, ja. Ja, Walt und Jesse in Staffel 6 offiziell verkündet. Was auch immer die Strategie dahinter ist, das schon vorher zu verkünden, nochmal irgendwie die Leute anheizen, hier, guckt da, die zwei ist Breaking Bad, die kommen jetzt nochmal und also.
Wäre wahrscheinlich auch schwierig, irgendwie so lange geheim zu halten, oder?
Also bei Luke Skywalker, Spoiler, wer Mando immer noch nicht gesehen hat, zweite Staffel ist aber schuld, aber Luke Skywalker taucht in Ende Staffel 2 von The Mandalorian auf. Da haben sie es geschafft, bis zur Ausstrahlung das geheim zu halten. Keiner hat es gewusst. Die meisten haben auch so nach dem Motto so, ja, nee, ja, stiehlt ihr dem den Show und so und würde nicht passen oder man hätte schon was gehört und nee, war tatsächlich eine sehr streng geheimgültige Sache und also das ist schon was, was man irgendwie in Schach halten kann.
Ja. Ich finde es halt einfach eine merkwürdige Entscheidung, vor allen Dingen, nachdem sie sich mit Gus so ewig das geheim gehalten haben und dann so Clues versteckt haben in der ganzen Staffel, dass man dann die ersten
Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Also wobei es ja bei Gus erwartbar war, dass der irgendwann auftaucht, wenn Mike drinne vorkommt, dass wir Gus Fring irgendwann auch sehen werden.
Aber hatte nicht AMC irgendwie am Anfang kategorisch ausgeschlossen, dass Walt und Jesse auftauchen werden? Mir war so, als hieß es anfänglich so, nee, die werden definitiv
nicht dabei sein. Ja, mir war es auch so.
Ja, irgendwas so grob habe ich mal, ne, aber ja, was interessiert mich das Geschwätz von gestern, ne? Also, ja. Vielleicht haben die auch angeklopft und gesagt so, hey, wir wollen nochmal dabei sein. Oder, ne, wer weiß. Keine Ahnung.
Walt, geht das Geld aus?
Also wir wissen auf jeden Fall, dass die letzten drei Folgen von The Personalities Himself regiert und Drehbuch geführt werden. Also Thomas Schnauz, Vince Gilligan und Peter Gold, jeweils in der Reihenfolge 11, 12 und 13, machen Regie und Drehbuch. Da geht's also richtig heiß zur Sache. Ach, und in Folge 6 führt Giancarlo Esposito Regie. Okay, das ist interessant. Rhea Seehorn macht in Folge 4 Regie, sehe ich gerade. Staffel 6, okay. Das ist interessant.
Ich bin nur der Meinung, sie hätten halt so einen geilen What-the-fuck-Moment reinbringen können, kurz vor der Staffelpause. Irgendwie, du hast Gast da am Schreibtisch sitzen, der hat irgendwas in der Hand halten und dann siehst du, okay, das ist das blaue Meth und der guckt das an.
Also,
und
ja, ist die Frage, wie sie drin vorkommen, weil wir sind halt, momentan sind wir in 2004. So, Breaking Bad spielt 2008?
Wann ist 7, das? Dachte ich, oder?
Angesiedelt, oder 7, naja, auf jeden Fall sind wir noch ordentlich weit von entfernt.
Gab's nicht irgendwie, aber in Folge 2 gab's auch ein Datum, dass wir in 2005 sind, oder?
Nee, wir sind in 2004. Zeigt sich auf diesem in Folge 2 auf dem Abriss von
dieser Dings, Check.
Ja, genau. Gibt's auch ein
ganz. Da dachte ich, da steht 2005 drauf. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall noch weiter vor Breaking Bad.
Das ist jetzt 5 und wir waren vorher in 4. Ja, aber also wir sind noch ein Stückchen weit weg. Ja, keine Ahnung, wann die da auftauchen, also.
Aber wir können davon ausgehen, dass sie definitiv in ihren Rollen als Heisenberg und
ja, 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 Das, da darf ich. Also ich, Riesengag wäre es ja, wenn sie wie an Halloween mal irgendwie als jeweils der andere kostümiert irgendwie in irgendeiner Szene auftauchen und nach dem Motto, und alle gucken sich so an, so nach dem Motto so, hä? Und so, irgendwas ist gerade komisch. Egal, wir gehen alle weiter und vergessen das, was wir gerade gesehen haben. So wie bei Mord mit Aussicht in Folge 2 oder 3, wo sich kurz Ernie und Stromberg im Krankenhaus im Treppenhaus begegnen.
Ja, solange wir es jetzt nicht wie bei WandaVision machen mit Quicksilver, der dann doch nicht Quicksilver war, ach so, sondern einfach bloß irgendein ja. Gag.
Oh ja, oh ja. Ja, das ja, da, das war auch irgendwie sehr merkwürdig. Ja. Gut. Da kann man jetzt viel spekulieren, was und wie. Wir warten ab und werden es dann genießen, wenn es auf uns zukommt, sag ich mal. Und dass Paul Lust auf eine Sequel-Serie hat, das hatten wir jetzt schon. Noch ganz kurz, wer ein Apple TV hat, aktuellen, der wird vielleicht jetzt schon festgestellt haben, dass Netflix einen anderen Player hat. Die nutzen jetzt endlich auch die native Player UI vom TVOS 15. Also halt das so, wie man es machen sollte und nicht so wie Amazon da irgendwas Eigenes, wo man auch nicht vernünftig spulen kann. Das ist furchtbar. Also die Apple TV App, da haben sie irgendwie naja, gut. Das dazu.
Amazon ist eh schmerzhaft.
Ja, dann habe ich mir noch den Spaß gemacht. Ich habe auf Twitter und dann jeweils auf Facebook mal rumgefragt, who's going to die in Season 6 of Better Call Saul? Kim, Nacho, Lalo oder niemand? Auf Twitter mit überschaulichen 12 Votes, 17% für Kim, 33% für Nacho, 42% für Lalo, 8% no one. Lalo ist sehr wahrscheinlich, anders ist der auch nicht in Schach zu kriegen.
Problem ist ja, man kann nur für ein Item anklicken.
Ja, genau, das ist bei Twitter ein bisschen doof. Während du bei Facebook bei den Umfragen auch Multiple Choice machen kannst. Da haben relativ viele vergleichsweise mitgestimmt. 60 Stimmen für Nacho, 54 Stimmen für Lalo. 29 Stimmen für Kim, 6 Stimmen für Howard, den habe ich halt als Gag noch irgendwie hinzugefügt. Also, der könnte ja auch irgendwie hops gehen, versehentlich.
Und am Ende ist es nur Howard.
Und halt 4 für No One. Oder zumindest in den Kommentaren kam auch jemand mit All Three Above, also Nano, Lalo und Kim. Nacho, Lalo und Kim. Also Lalo auf jeden Fall, weil anders ist der nicht, der ist nicht in Schach zu halten anders. Also im Knast schafft das ja auch irgendwie Unheil zu stiften, kriegt da irgendwie Telefone zugesteckt und treibt dann von da halt sein Unwesen. Und anders ist der nicht in Schach zu halten. Bei Nacho könnte ich mir noch denken, dass er irgendwie gerade so noch davonkommt, TM, dass wir vielleicht auch gar nicht genau sehen, ob er, also dass wir aus der Serie rausgehen und dann gar nicht genau wissen, ob er jetzt noch lebt oder nicht.
Vielleicht bestellt er sich ja aber auch etwas beim Staubsaugermann.
Genau, vielleicht bestellt er sich was beim Staubsaugermann, genau. Und bei Kim, also gerade jetzt in der Anfangsszene der ersten Folge gibt es sehr viel, was darauf hindeutet, dass Jimmy bzw. Saul entweder sehr viel aus der Zeit von Kim damals mitgenommen hat, also zum einen diesen Flaschenpinökel da mit den Tannenzapfen, ein Wandbild aus der gemeinsamen Wohnung wurde auch wohl in einem Bild gesichtet und noch so ein paar andere Sachen, dass irgendwie Leute feststellten, so, da sind so viele Umkleideräume und auch verschiedene Toiletten und so. Vielleicht haben die da gemeinsam gewohnt und so. Könnte darauf hinweisen. Außerdem steht da auch was ganz Komisches vor seinem Haus. Da steht Saul Goodman and Associations. ja, ist das das, ne? Wo ist es ja, oder? Also da steht irgendwie End und dann A und irgendwas und S, Punkt, S und O und noch irgendwas. Kann man nicht genau lesen.
Man könnte aber von Associates ausgehen.
Ja. Ja.
Ne, weil so nennen sich ja die Anwaltskanzleien immer nach einem Namen und ihren Mitbeteiligten.
Okay, ja, ja, das habe ich mir dann auch schon gedacht. Und ja, aber also ich, ja, am ehesten. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass sie Kim töten. Also irgendwann sie anders los.
Ja.
Oder die Geschichte könnte so erzählen, dass sie in Breaking Bad halt nicht mehr auftaucht. Aber warum sollten die umbringen?
Ja.
Ich habe ja immer noch, ich bin ja immer noch von dem Gefühl, dass die in dieser Jean-Storyline nochmal wichtig wird.
Ja, das.
Von der wir überraschend wenig gesehen haben in der ersten Folge.
Genau, wir, wir hatten ja, oder ich glaube, ich und Sting, wir waren uns ja relativ einig, dass wir dass die erste Folge der sechsten Staffel mit einer sehr langen Schwarz-Weiß-Jean-Szene beginnt, nachdem ja diese Szenen von Staffel zu Staffel immer länger geworden sind zuletzt.
Ja, und da haben sie uns mal komplett verarscht.
Genau.
Und das war so frustrierend.
Ja, ja, und dann so, ja. Es beginnt so schwarz-weiß. Ich so,
und wie so Farbe, was soll das?
Genau, es ist so schwarz-weiß, man sieht so, hey, Krawatten, und dann wird es auf einmal farbig, und so, okay. Der Effekt, ja.
Ich hatte ja sogar die Theorie, dass sie die Doppelfolgen nutzen könnten, nur die erste Folge komplett eine Jean-Folge zu machen und dann die zweite erst Story anfangen zu lassen.
Ja. Ja, wäre auch gewesen. Aber ja, also wir können uns auf jeden Fall den Satz, den Mike im Trailer sagt, der wird nicht nur den Protagonisten gegolten haben, sondern auch den Zuschauern, wo er sagt, es wird nicht so laufen, wie ihr denkt, dass es laufen wird.
Ja.
Und dieser Opener scheint ja dann wohl diese Post-Saul Goodman und Beginning of Jean-Story darzustellen.
Genau, genau. Das muss ja irgendwann gewesen sein, als sie ja quasi festgestellt haben, wer und was, also was Walter White getrieben hat und ja, wer da alles mit drin hing und so. Und ja, also die Szene wird wahrscheinlich irgendwann nach dem Tod von Walter White irgendwie spielen und.
Hört ihr eigentlich alle den Insider-Podcast?
Mm-mm. Ich habe es leider noch nicht geschafft die Woche.
Okay, dann habe ich eine Quizfrage für euch. Und zwar, es gibt einen visuellen Effekt-Shot, oder wo sie einen visuellen Effekt am Computer eingesetzt haben. Die Frage ist, was ist der visuelle Effekt und was ist kein visueller Effekt?
Achso, das hatte ich, glaube ich, auch in der Better Call Saul-Gruppe gelesen, dass irgendwo ein CGI-Effekt, ich glaube, dieses mit diesem Kronkorken, das war wohl irgendwie einer, die da den Bürgersteig runterfällt.
Genau, der Kronkorken, der ist digital reingebastelt, weil sie haben sie nicht mehr gefunden und dann haben sie versucht, irgendwie den 3D zu machen.
Okay.
Und also mit 3D-Drucker und der ist aber wohl irgendwie nicht so gut rausgekommen. Und dann haben sie weil der muss ja auch noch da runterfliegen und das hat wohl irgendwie nicht geklappt, der ist dann kaputt gegangen oder sowas. Ja. Genau. Aber die erste Szene, wo ich ja gedacht habe, das ist ja klar, irgendwie haben sie da farbige Krawatten reingeschmissen und dann haben sie die langsam so halt erst mit so Schwarz-Weiß-Filter und dann langsam angefangen, das mit Maske zu übermalen oder so. Das ist kein Effekt. Die haben da halt am Anfang erst schwarz-weiße Krawatten reinfliegen lassen und dann farbige hinterhergeschickt auf diese Laufbänder. Ist quasi nicht nachbearbeitet, das ist so gedreht worden.
Okay.
Ja, das ist quasi Zauberei in live.
Ja.
Ja, ja.
Man muss nur wissen, wie es geht. Manchmal sind die simpelsten Dinge die einfachsten Dinge, die am besten funktionieren.
Genau, ich will noch einen Kommentar aus der Facebook-Gruppe hier von jemandem noch vorlesen. Don't forget, Saul could be a victim too, the present day Saul. Weiß nicht, ob sie das machen.
Opfer in welcher Hinsicht?
Tod.
Weil ich meine, glaube ich nicht. Halte ich ja für ein Gerücht.
Ja. Hier war jetzt nur so, ne, also hat halt jemand mit in den Raum geworfen, so als Idee, so, ne? Dann war ich so, oh, ja, stimmt, könnte auch, aber glaube ich nicht.
Ich sag mal so, wenn man das natürlich entsprechend weiterspinnt, dass er irgendwann mal halt diese Jean-Figur wird und selbst dann nochmal in Querelen gerät, und dann aber nochmal rauskommt und dann als ganz einsamer alter Mann halt doch noch einen Herzinfarkt bekommt, klar kann er dann tot sein, aber halt dieses Opfer im Sinne von erschossen oder erwürgt oder vergiftet
das,
oder so,
halt genau, das ist
sehr unwahrscheinlich.
Das Ding ist halt auch dann durch sowas machst du dir dann auch die Hintertür zu für dann doch eventuell nochmal spätere Sequel-Dinger, ne? Also,
glaube ja. Das gab ja schon diese Sache mit diesem Taxi-Typen, der ihn erkannt hat. Da ist ja noch die Frage, was damit passiert.
Ihr glaubt, wir werden von Gene nochmal was sehen in der Staffel?
Ja, bestimmt.
Ja. Weil an sich in den vorigen Staffeln war es immer nur die erste Folge, wo gezeigt wurde, wie es mit Gene weitergeht.
Ja. Ich habe jetzt so den Verdacht aufgrund dessen, dass die das nochmal halbieren, dass die das Ende der ersten halben letzten Staffel dem Schwarz-Weißen widmen und halt als Opener mit der zweiten Hälfte beginnen.
Genau. Wir wissen ja auch nicht, wann sie welche Folgen gedreht haben, ne? Also das kann ja jetzt sein, dass die erste Folge, die wir jetzt gesehen haben, war eine der letzten Folgen, die sie gedreht haben oder so. Ja, oder ja, kann ja immer, da wird ja. Ich glaube, selten oder kaum Serien werden irgendwie in Chronologie gedreht, sondern halt so, wie es gerade passt und Leute verfügbar sind, etc.
Ich hatte so ein manchmal das musst Gefühl, du einfach auch dann einfach nach Optik dann auch Szenen aneinander basteln, wenn du halt ein und dasselbe Kostüm mit, abrasierten Haaren oder so machen musst, dann willst du das natürlich on the fly machen, mit einmal den ganzen Bedingungen herzustellen.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, halt dass die Jahreszeit ein bisschen komisch springt. Uff. Weil da, wo Nacho noch wegläuft, also im Finale, sind doch eigentlich noch die Bäume voll grün und dick belaubt. Und jetzt ist aber hier voll kahl. Und
da achte ich nicht drauf, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die entsprechenden Jahreszeiten da unten in Mexiko oder Dingsbums da Texas irgendwie aussehen. Also das
keine Ahnung. Ja, aber dir muss ja schon auffallen, wenn die Folge quasi am Cut weiterläuft, wo Nacho eben abhaut, weil sie bei Lalo einbrechen. Und am Ende, wo er wegläuft, sind die Blätter alle da und in dem Cut danach sind sie dann plötzlich weg.
Ist schon auffällig. Das ist nicht in der Folge. Also ich meine eher der Cut von der letzten Episode, letzte Staffel zu, wie es jetzt in der Folge aussieht.
Ja, das sind Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Dann steigen wir mal ein in die Folge, also sind wir ja schon mehr oder weniger. Regie geführt hat Michael Morris und Drehbuch von Vince Gilligan und Peter Gould. Und wir waren ja jetzt schon beim Opener. Wir sehen den Krawattenregen und Leute Zeug einpacken und wir sehen eine relativ protzige Villa und dann
das dekadenteste Klo, das ich je gesehen habe.
Genau, und halt relativ schnell dann irgendwann eindeutig, dass es die Villa von Saul Goodman ist. Wenn man gut, also ich weiß gar nicht, wie gut man hingucken muss, aber ich habe relativ beim ersten Mal schon seine Television Cap, diese schwarze Baseballkappe mit diesem weiß-roten Television Cap Logo gesehen.
Ist mir dann beim Rewatch
aus seiner TV-Spot-Zeit aus Staffel.
Ja, mit den Schuhen dabei.
Die Schuhen nicht, aber beim zweiten Mal gucken sind mir dann die Bingo-Bälle aufgefallen, die Bingo-Kügelchen, die er auch noch hat, warum auch immer, als Andenken oder weil er das immer noch macht, so, ne? Rentnerbespaßung oder so, oder keine Ahnung. Und ich glaube, wenn man da jetzt, ich habe mich auch noch nicht in Reddit oder so eingelesen, wenn man da jetzt Bild für Bild durchgeht, dann findet man da wahrscheinlich noch viel mehr Sachen irgendwie. Wie gesagt, der Facebook-Gruppe, da hat dann noch das Leute irgendein Bild gesehen, ein Gemälde aus der gemeinsamen Wohnung von Jimmy und Kim, was dann so gedacht wurde, dass ja Kim dann vielleicht doch auch in diesem Haus da mitgelebt hat und so.
Die Laufschuhe. Habt ihr über die schon geredet?
Die Laufschuhe? Nee.
Die habe ich vorhin angemerkt.
Ja, ich gucke gerade nochmal ins Dings rein, weil ich die Karte.
Kannst du mir ein Bild schicken, weil ich jetzt hier. Ich will jetzt hier nicht Netflix
so
angeschmissen.
Achso, es geht. Kann man das der Netflix-App
raus? Mach ein Foto von mit einem.
Aber im Insider-Podcast haben sie auch gesagt, dass die Easter Eggs in beide Richtungen reichen.
Ja, das geht mir
gut. Also die Easter Eggs reichen zu dem, was man schon gesehen hat, das ist klar. Aber die Easter Eggs sind auch Dinge, die man erst noch sehen wird in der Staffel.
Ja, deswegen werden wir sie jetzt noch nicht richtig identifizieren können, ja, problematischerweise. Ja, das. Aber ich finde es halt cool, weil unser Eins guckt ja die Dinge des Häufigeren. Ich meine, ich gucke jetzt zum 27. Mal Breaking Bad.
Das noch zählt.
Ja, passiert halt automatisch. Mein innerer Monk besteht darauf. Und ja, Better Call Saul habe ich jetzt auch schon die 8. Durchlaufnummer am Laufen. Und von daher finde ich es halt dann wahrscheinlich, wenn ich es dann zum übernächsten Mal gucke, sehr viel interessanter, diese ersten 1-2 Folgen nochmal zu gucken, insbesondere das Intro mit den ganzen Easter Eggs, wie sie alle versteckt sind.
Ja.
Das ist natürlich das Highlight, der goldene Thron.
Ja.
Eindeutig. Mit den Münzen an der Wand.
Eindeutig.
So ein Ding gibt es ja auch in Animal Crossing, so eine goldene Toilette.
Jetzt ich mal das Bild.
Ich hab das
die Bild gerade ach, die Laufschuhe. Ja.
Mhm. Okay. Die Rentnerlaufschuhe,
ja. Ah. Schönes Ding noch, ja.
Die Mallwalker-Schuhe, ja.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Saul Goodman auch noch macht, so. Einfach um so ein bisschen fit zu bleiben und so.
Ich finde es schön, dass Saul Goodman offensichtlich Viagra benutzen muss.
Ja, genau. Ja, Leute schrieben auch, die ganzen Medikamente könnten auch teilweise von Kim sein. Also, ne, das nicht nur. Also, das war
also was ich gesehen habe, war die alle auf Better Call Saul ausgestellt.
Es waren ja alle sehr, also es waren sehr viel und also
gut. Ja.
Vorräte und so, ne? Aber ja, genau, naja, das fand ich auch lustig, dass
so Mediziner wissen jetzt garantiert, was er da kriegt und wofür das gut oder schlecht ist.
Ja, genau. Wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, dann gerne ab damit in die Kommentare. Wir freuen uns.
Und ich erkenne das Viagra.
wofür ist denn das, Daniel? Wofür braucht man denn Kopfschmerzen. Das?
Kopfschmerzen.
Ja, okay.
Und Blutdruck.
Ich nehm auch immer das blaue Zeug, wenn ich Kopfschmerzen habe. Die macht man so klein, ne? So mit so einem Mörser in so einer Schüssel, ne?
Genau, da muss ich man weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber wahrscheinlich in der Better Call Saul-Gruppe, dass wohl einige oder eine der Drogen, die da rumstehen, wie heißt das auf Deutsch? Medikamente. Mhm. Drugs nennen wir es im Englischen immer nur.
Ja.
Dass da wohl eine Fake dabei sein soll, aus einem ganz speziellen Grund, den allerdings noch keiner weiß.
Okay, Easter Egg oder?
Wahrscheinlich. Okay. Und by the way, George Takei, 85 Jahre, Happy Birthday.
Stimmt. Und Dings hat halt auch Geburtstag. Auch ein anderer Schauspieler. Reine Wutsache, unter anderem. Ach, wo fällt mir denn jetzt nur der ein?
Mein Jack Bitte. Nicholson?
Ja, genau. Ja, Happy Birthday, Jack Nicholson.
Jack Nicholson und der fällt als erstes reine Wutsache.
Ja, das. Mein Gehirn. Das kommt vom vielen.
Ich wäre ja mit Radio, Shining gekommen, aber gut.
Ja,
ja. Das kommt, oder Joker.
Kommt, glaube ich, vom vielen Radio-Nukular-Hören. Das. Ja. Na gut. Genau, dann ich schau mal von den Tweets.
Dann kommt das Intro.
Noch, genau. Dann hat man natürlich noch den schönen Saul im Swimmingpool. Also, den will ich ja, noch kurz genau. Ja. Appreciaten, weil der natürlich so durch diese blaue Färbung natürlich genau wieder die Richtung vom blauen Meth hat und wieder ein schönes Foreshadowing gibt.
Ja, und wieder so eine Pool-Szene, ne? Diesmal hat man es nur auf die Teaser irgendwie, Teaser und Trailer ausgedehnt, so dass mit diesem Anteasern und was könnte das sein und heißen und so.
Eine Sache habe ich noch.
Ja.
In diesem Intro gibt es ein Buch, was gezeigt wird. H.G. Wells' The Time Machine.
Ja, ja.
Und das sieht man später in der Folge auf seinem Nachttisch.
Echt? Okay. Ja. Gut. So, also ein H.G. Wells-Fan. Mhm. Ja, ist auch eine interessante Geschichte.
Mir kommt das Haus
irgendwie auch bekannt vor.
Das könnte sein, ja. Also es ist jetzt keins von denen, also es ist auf jeden Fall nicht das, was sie besichtigt haben, ne? Wo sie dann irgendwie in der Dusche rumgespielt haben und so.
Nee, das sah von außen viel kleiner aus.
Ja, das sah anders aus. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr prunkvolle Villa, die er da hat. Und ja, das ging nicht schlecht. Also umso verwunderlicher im Nachhinein, dass er, gut, vielleicht war das Absicht, so ein bisschen sich nicht ganz so auffällig verhalten. Also wenn man jetzt bedenkt, wie groß jetzt seine Villa da war und wie klein vergleichsweise seine Anwaltskanzlei war, ne? Na gut, dafür sah das Büro dann, also das vom Inhaltlichen, also von der Einrichtung her, passt das Büro zu seiner Villa so. Ne? Vom Protz her und so. Nur halt nicht so riesig.
Insgesamt das Büro schon nicht so von der Gesamtwirkung. Dieser
abgeranzte
Wartebereich davor.
Ja, ja. Aber ich glaube, das war dann eher so ein bisschen so, nicht ganz so sehr auf sich aufmerksam machen.
Tarnung ist der halbe Nahkampf.
Genau. Wie sagt,
also können wir
nicht so ganz.
Wie sagt Gott so schön? Dann hat er
eine 3 Meter hohe Aufblasfreiheitsstatue auf seinem Büro drauf.
Haben ja die Kettlemans da auch.
ich wette, das ist die von den Kettlemans.
Ja, ja, klar. bestimmt. Ich wollte also noch sagen,
den bestimmt noch ab oder so.
Wollte noch Gast zitieren, verstecken in der Öffentlichkeit, ist das ja, Stichwort. Genau. Ja, wir kommen zur nächsten Szene, genau, Intro und dann Nacho on the Run. kurz nochmal.
Dicken Kopfgeld.
Ja, kurz nochmal die Szene aus der letzten Szene, als er die Aushilfssoldaten, die Gurkentruppe bei Lalo reinlässt.
Ja, die besten Männer, die Gas für den Job irgendwie anheuern konnte.
Vielleicht, also da müssen sie uns auch nochmal erklären, dass da irgendwas, dass das, also.
Und die kriegen schon Schützenhilfe und werden reingelassen.
Okay, genau,
und trotzdem
also
verkacke sie es.
Also da muss noch irgendwie eine Hilfe kommen, noch eine Erklärung kommen, warum die so stümperhaft agiert haben. Also das passt wirklich nicht rein.
Ich habe ja eine Theorie.
Und dass auch keiner gewusst, also dass da irgendwer irgendwie da was gewusst hat und die sich absichtlich so schlecht angestellt haben und dass auch keiner von diesem, auch nur ansatzweise von diesem Geheimtunnel da wusste, also auch leicht merkwürdig. Deine Theorie, Ding, ja?
Ich denke mal, das war von Gas irgendwie gewollt. Um zu tarnen, dass er der Auftraggeber ist, hat halt überhaupt nicht funktioniert,
ach so, weil Lalo ach so, halt überlebt ach so, dass man nicht auf die Idee kommt, so, ja, das war schon sehr gut. Ja,
weil wenn das so kartellmäßig ausgeführt wird, weißt du, so bis auf Feinste, dann wissen die doch ganz genau, wer dahinter steckt.
Ja, das wäre eine
Erklärung. Aber der Plan hat ja vorne und hinten nicht aufgegangen, das sieht man ja auch
später. Ja, das ist das Problem, was er dann hinterher lösen musste, weil es halt doch nicht so gut gelaufen ist.
Genau.
Weil ich meine, wer konnte denn an, dass da heißes Fett auf der Pfanne steht?
Das dann auch noch ausgerechnet von Nacho, der da eigentlich sich ja möglichst schnell und ohne größere Blessuren rauswinden wollte, sozusagen. Na gut. Er rennt 2 Stunden in Richtung Norden, wie er dann Tyrus am Telefon sagt. Liegt da irgendwie im Graben und versteckt sich vor den Einheimischen und bekommt dann auch direkt von Tyrus das gesagt, was ich beim Gucken der Szene schon vermutet habe, so es ist wahrscheinlich sehr gut, wenn ihn jetzt gar keiner sieht, niemand weil jetzt wahrscheinlich alle irgendwie nach ihm suchen und ja und also, jetzt da irgendwie du fragst irgendwie Leute so, ja, da war irgendwie so ein komischer Typ, so, ja, das ist irgendwie, da lacht er irgendwie im Busch rum, so, ja, ne? Willst du halt nicht, dass du da irgendwie auch nur gesehen wirst. Und vor allem, du weißt ja nicht, wie viele Leute da zu den Salamancas gehören und wen die alles kennen. Und offensichtlich kennen die ja da die halbe, ja, den halben Norden von Mexiko irgendwie.
Ja, laut dem Gesprächsfetzen von Tyrus gehört da ja jeder zum Kartell und sucht ihn. Ne? Also jeder Bauer, jedes Kind ist da auf der Seite des Kartells zwangsläufig, weil die da halt alles unter Kontrolle haben.
Ja, das war auch mein Eindruck, ja.
Aber diese Aussage mit von wegen, ja, du bist ja übrigens in Salamanca-Territorium, das fand ich ein bisschen Captain Obvious-mäßig. Also das ist doch eigentlich klar, dass er da noch drin ist.
Ja, zwangsläufig. War vielleicht, so schnell kann er nicht laufen.
Ja, war vielleicht auch nochmal so ein bisschen für die Zuschauer so. Naja, er kriegt dann auf jeden Fall gesagt, er soll am Ende des Gesprächs seinen Akku rausnehmen, in einer Stunde wieder einsetzen, kriegt er gesagt, wo sein Unterschlupf ist, um den sie sich gerade kümmern. Und ja, dann wechseln wir zu Lalo ohne Lunch, der eine... Ja, erstmal scheinbar random mexikanische Familie besucht, die kennt er aber irgendwie, also kennt die Frau und kennt den Typen, der da auch wohnt. Und auch schon irgendwie länger, weil es da irgendwie Gespräche gibt, ja, hier, wie geht's da den Kleinen und so, ja, auch Mensch, seit dem Besuch beim Zahnarzt und so, und der Zahnarzt ist auch voll gut und so, danke nochmal, und ja, also Lalo ist da definitiv
ist halt
kein Unbekannter, genau, ist da...
Don Eduardo, also wieder einen neuen Namen.
Und Eduardo wussten wir aber schon, dass er so heißt.
Ist ja quasi sein bürgerlicher Name, den noch keiner verwendet. Genau.
Ach so.
Und dann
Anzusätze.
Nimmt er die Schere auseinander und bringt dann die Frau um, also so scheint es ja zumindest, irgendwie so wird es ein bisschen inszeniert, während der Typ da sich irgendwie rasiert, und dann sehen wir den Typen aus dem Trailer quasi, der dann da irgendwie in den Spiegel grinst, wo ich noch...
Nee, ich dachte, es geht hier dem hier, es ist doch so, dass es dem Barttyp an den Kragen geht,
oder
den dann ersetzt durch jemanden anderen.
Oder das, also, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie sehr,
also
sehr undeutlich,
Theorie,
die Szene.
Meine Theorie zu der Szene ist, weil ich halte den Typen ja für den Doppelgänger, weil er halt ultimativ so aussieht, nachdem er sich frisiert hat.
Genau.
Und ich glaube, das ist das Bauernopfer, im wahrsten Sinne des Wortes. Damit die anderen ihn finden als verbrannt und immer noch glauben, dass er tot ist, weil er will ja seine Geheimhaltung aufrechterhalten,
was er dann später mit einem
gewissen Anruf mit einer gewissen Person klingelt.
Und die müssen ja auch irgendwie eine Leiche
da kommen wir dann später drauf.
Ja.
Genau, weil er braucht halt eine Leiche und der sieht halt original so aus wie er.
Weil ich habe überlegt, okay, es ist jetzt Lalo, der bringt halt auch mal Leute irgendwie gerade um, wenn er so wie lustig ist, aber hab dann überlegt, so, warum hat er die jetzt umgebracht?
Und der Punkt ist auch, so wie er sich verhält, der Typ, der da reinkommt, ist das auch von langer Hand schon quasi geplant, dass er sich als Doppelgänger zur Verfügung stellt. Und deswegen hat er auch diesen Tarnmantel, den langen Bart. Und erst auf Abruf macht er sich Lalo-Style und fertig.
Mhm.
Ich weiß nur nicht, ob er wusste, dass er dafür sterben wird.
Den Rasierer, den er benutzt hat, hätte ich übrigens gerne.
Der war sehr gut.
Warum?
Der hat sich da in einer Minute hat er sich den ganzen Vollbart abrasiert. Also.
Oh, geht.
Treckenschere.
Feuerzeug und Deo oder was.
Also mit meinem Langhaarschneider würde das gehen.
Gut,
oder wenn du ordentlich offene Klinge hast, geht's auch. Rasiermesser.
Mit der Gerät.
Ja. Oder Machete. Ja. Also dem Gerät der Machete, nicht Danny Trejo. Sehen wir den nochmal? Oh, das fände ich schön. Das wäre ein schöner Gastauftritt, Danny Trejo in Better Call Saul. Das fände ich schön.
Ja. Als so ein Läufer fürs Kartell.
Ja, den hatten wir in Breaking Bad, ist er ja auch schon da gewesen. Und
Tortuga,
Tortuga. Tortuga.
Hat er nicht auch bei Supergirl mitgespielt?
Oh, das weiß ich nicht. Er hat bei sehr vielen Sachen jetzt mitgespielt. Unter anderem...
Ich glaube, mich zu erinnern.
Unter anderem beim Boba Fett.
Ja, aber wir weichen vom Thema ab.
Genau,
kommen wir doch zur nächsten Szene, der ersten Szene mit Saul und Kim.
Genau. Ich sag
Jimmy
immer noch,
und Jim.
Ich sag immer noch Jimmy. Also ich habe immer noch Jimmy in meinem Skript überall stehen, weil ja, das, für mich ist er noch Jimmy.
Ja, für mich auch, aber für die Notizen habe ich ihn gelegentlich mal Saul genannt, um schon mal aufrechtzuerhalten, dass wir jetzt in der Saul-Era schon sind.
Ja, ich habe geschrieben Jimmy und Kimmy. Kim hat 20 neue Mandaten von Grant, wer oder was auch immer das ist. Und erzählt, dass sie irgendwie noch einen Anzug braucht für einen ihrer Klienten, damit es schick aussieht vor Gericht, und Jimmy leiht ihr einen seiner vielen.
Und war das nicht eher ein Geschenk?
Oder ja, er hat ihn geschenkt, ne? Hat den weggegeben, ja. Ne? Also kriegt ihn, glaube ich, nicht wieder im Laufe der Folge. Und ja, dann fand ich interessant, dass es darum geht, das gemeinsame Taxi zu bezahlen, so, ja, ich habe auch nur noch $5, so, gucken sich beide so an, so, und dann greift er zu der Sporttasche, wo seine Bezahlung von dem Lalo-Job drin ist, und nimmt da Geld raus und noch nach dem Motto, nette Taxifahrer, einen Huni. und ja, also sind da noch, es ist ja auch noch relativ frisch, ne? Es ist ja eigentlich keine Zeit vergangen seit dem Ganzen, ne? Also jedenfalls nicht viel.
Nicht, das setzt direkt an.
Genau, wir haben ja keinen Zeitsprung jetzt irgendwo, sondern es ist alles noch sehr frisch, und ja, dementsprechend sind wir noch etwas sehr zögerlich bei der Verwendung des Geldes.
Aber apropos die Tasche mit dem Geld, da ist ja auch der Becher drin, ne? Von wegen zweitbester Anwalt again.
Ja.
Und Kim nimmt ihn und wirft ihn in den Müll. Ne? Und das ist so die Frage, so, was will sie uns jetzt damit sagen?
Dass sie jetzt...
Weil das hat doch Symbolcharakter.
Ja, das habe ich auch überlegt, weil sie hat ihm den ja gekauft und geschenkt und auch dieses Second dazu gemalt mit dem Pinsel. Und ich glaube, sie hat jetzt verstanden, dass es Jimmy nicht mehr gibt, sondern da ist jetzt nur noch Saul. Und ja, und sie spielt ja jetzt auch deutlich in seinem Game mit, wie wir in dieser und der nächsten Folge mitbekommen werden.
Sie du meinst, sie will unterbewusst nicht, dass Saul hier der zweitbeste Anwalt ist?
Nee, sie hat jetzt akzeptiert, dass das, was
Jimmy tot ist.
Dass Jimmy jetzt das Saul-Ding durchzieht, und ja, dass halt der, dass Jimmy nicht mehr versucht, der schicke, ordentliche Anwalt zu sein, sondern, ja, das, sie hat ja auch am eigenen Leib erfahren, dass dieses immer nach den Regeln spielen und so nicht so immer so gut geht.
Aber den Becher sieht sie doch jetzt mit den Einschusslöchern zum ersten Mal offiziell, ne?
Nee, also, nein. Den hat sie vorher schon entdeckt.
Aber auch in seiner Gegenwart?
Nee, aber sie hat es vorher schon...
Als hättest du den quasi heimlich gesehen gehabt, nur.
Ja, sie hatte den heimlich gesehen.
Macht ihm das irgendwie so ein Hafer oder sowas Bart für seine trockene Haut, genau. Und dann erkennt sie, dann findet sie den.
Er meint ja zu ihr, ja, geh mal gucken da in der Tasche und so, von wegen, es hat sich doch gelohnt, und halt eher aufs Geld, ne, und dann dabei findet sie den Becher. Aber ich weiß gar nicht, ob sie ihn direkt darauf angesprochen hat.
Ich glaube nicht, nee.
Nee. Aber
erst später. Du hast es nicht gesehen.
Also es ist, glaube ich, so ein unausgesprochenes Ding zwischen den beiden. Ne? Also
ja, davor hat er ja noch die Get-Story. Ja, hat ja eigentlich die ganze Zeit die Story, dass er da hochgelaufen ist nur. Und danach, wo sie ihn nochmal nachbohrt, sagt er, glaube ich, noch so, ja, ich muss immer eigentlich eine Pisse trinken, aber mehr kriegt sie ja auch nicht aus
ihm genau, raus. Genau. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das gehört auch zu diesem, wir erzählen uns nicht ganz alles, damit keiner aus uns herauspressen kann, trotz der Ehe. Weil was wir nicht wissen, was ich nicht wissen weiß, macht mich nicht heiß. Und ja, genau, also Kim entsorgt den durchlöcherten Becher. Und dann sind wir auf Rancho Lalo. Ja. Und die Zwillinge. Und
wieder mit einer Ameise als Intro.
Ja, ja, ja. Und die war bestimmt echt. Also das, ich glaube, die bei der Eisszene in den Staffeln vorher, die waren, glaube ich, auch alle echt,
soweit
ich das gelesen habe. Ne? Ja. Ja.
Das waren sehr große Ameisen.
Und ja, da tauchen die Zwillinge am Tatort auf und das...
Es ist die Trailer-Szene.
Genau, die Trailer-Szene, die Teaser-Szene. Und das ist
im Insider-Podcast noch ein bisschen erklärt, wie sie das gemacht haben, also wie dieses Stativ, das Teleskop ausgesehen hat, was sie dafür benutzt haben.
Bei der Ameisen-Szene?
Eine sehr kleine Öffnung nur hat, aber dafür sehr lang ist.
Ja. Ja, das sind so die typischen Spielereien aus Breaking Bad und Better Call Saul, wo sie sich ja sehr gut perfektioniert haben. Es ist spannend zu beobachten, wie die Zwillinge da über den Tatort latschen. Also ich glaube, die Hälfte weiß, wer da gerade angelaufen kommt und macht halt Platz und geht irgendwie weg und so nach dem Motto hier, ja, und die andere Hälfte weiß, ich guck jetzt mal lieber woanders hin, ich hab die gar nicht gesehen, und er fragt so, was, wer, ne, keine Ahnung, ne, die war nicht, was, ich hab noch nie gesehen. So, ne?
Die Szene aus dem Termin-Teaser habe ich natürlich sofort erkannt. Ich glaube, da stehen sogar dieselben Buchstaben, die auf das Datum hingewiesen
werden, oder? Ja, ja,
D und R.
Genau.
Ja.
Ja, das war ein schönes Rätsel, als der Teaser rauskam, so, ich hab ihn auch geguckt, so, ich so, da steht Save the Date, aber wo ist denn das Datum? Und hab dann auch so überall irgendwie Reddit und dann auf der Facebook-Fanpage gelesen, so, ja, welches ist es jetzt? Und dann, ja, kam noch ein anderer Teaser von, ich glaube, wo Gus aus seinem Haus kommt und ja. Die Hausnummer irgendwie auch auf das Datum hindeutet.
418.
Mhm.
Ja, aber das ist halt unser Problem mit dem amerikanischen Datum, weil die halt Tag und Monat verdrehen. Deswegen kommen wir seltener drauf.
Ja, genau. Ja, aber es war halt schon relativ schnell klar.
Genau. Zurück und zur am Szene. Am Ende dieser Szene latschen sie in die Küche, finden eine Leiche und gehen, so wie die gucken, davon aus, dass das Lalo ist.
Sie gucken erstaunlich schockiert.
Ja, ich glaube, sie
hat uns hier auch noch nicht so fassungslos gesehen und schockiert und angeekelt.
Ja, ich glaube, die Leiche, die sie da finden, ist von einem der jüngeren Bewohner da, der da mit dem auch Lalo in der Küche irgendwie da interagiert hat vorher. Ich glaube, deshalb gucken sie so. Ich glaube nicht, also sah auf jeden Fall nicht so für mich aus, als sollte das die Leiche von Lalo sein, sondern...
Also du meinst eher, sie gucken so, weil das jemanden getroffen hat, der nicht im Game ist.
Der, genau, also von der Familie und auch ein jüngeres Familienmitglied und deshalb haben die Zwillinge da so,
Weil von Mike wissen wir da ja immer, dass er da sehr adamant drauf achtet. Die sind nicht im Game und bist du jetzt aber im Game oder du bist nicht im Game.
Genau, Lalo hat, Nacho hat ja auch am Telefon Tyrus gefragt, so, was mit den anderen Leuten, die da den Unbeteiligten und Tyrus sagt nur, keine Ahnung, habe ich keine Infos drüber. Dann wechseln wir wieder die Szene und wir sind in dem Holzbungalow TM. Und da ist Gus, der auf einen Anruf wartet, mal wieder. Und von Bolzer angerufen wird.
Wieder sehr schön in Szene gesetzt.
Mhm. Und von dem erzählt bekommt, Lalo ist tot. Und
Und Nacho ist eine Ratte.
Genau, und Lalo hat ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und man weiß noch nicht genau, wer es war, der das Lalo-Anwesen überfallen hat, aber es war sehr schmutzig und sagt Gus noch, dass jetzt aktuell jeder unter Verdacht steht.
Ja.
Und
er sagt aber auch, dass besonders er sich in Acht nehmen soll und ich habe so den Verdacht, dass das schon zweideutig gemeint war. Aber vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen viel rein.
Ja, könnte durchaus sein.
Weil dieses mit dem, im Moment ist jeder verdächtig, kam halt wie so ein Nachsatz, so ein Auflockerungsdingen, weißt du?
Mhm.
So Psychospielchenmäßig.
Ja, aber ich glaube, auch der Satz war, glaube ich, obvious für Gus. Also ich glaube, das dem war sich auch bewusst. Und genau,
gleich nachdem darauf kommen ja Mike und Tyrus und müssen Rapport leisten.
Genau, Tyrus erzählt irgendwie was, was wir gesehen haben sozusagen, den Anruf, den Getürkten sozusagen. Und ja, sprechen dann darüber, dass dass Gastmänner erfolgreich waren, auch wenn sie alle tot sind, und ist halt so, ja, Kollateralschaden.
Und frei nach dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen halt Späne. Mhm. Allerdings, was ich Mike auch wieder anrechnen muss, und das hast du ja gerade vorhin auch erwähnt, von wegen hier, Mike ist ja immer so adäquat, wenn es darum geht, wer ist im Game und nicht im Game. Mhm. Und da erzählt er dem guten Gasser, dass hier Nacho sich den Respekt verdient hat, weil er halt wirklich alles gemacht hat, was ihm aufgetragen wurde.
Genau, genau. Und
deswegen müsste man ihn da auch irgendwie rausholen.
Genau, Mike ist noch auf jeden Fall dabei, da ein gutes Wort für Nacho immer noch einzulegen. Mhm. Und ja, ist da noch so ein bisschen, ist da so, ja, also ich glaube, was Nacho angeht,
das Ding ist noch nicht durch.
Das ist dann aber eigentlich was ein Gespräch für morgen, für die zweite Folge, dass Gas ihn abschießen will, aber auf jeden Fall verhindern will, dass Lalo ihn in die Hände kriegt.
Ja, wir kommen aber nachher noch auf eine weitere Nacho-Szene.
Genau.
In dieser Folge.
Wir
im Gericht sind wir jetzt.
Genau.
Wo er sich mit der, was ist das, Richterin oder Staatsanwältin, nee, und dem Detective anlegt?
Den Detectives, beide.
Achso, sie ist auch eine Detektivin?
Ich glaube, ja.
Achso, ich dachte immer, das wäre die Anwältin oder so ein Blödsinn.
Oder, Moment mal, ich schaue mal in dieses Internet, in die IMDb.
Also er ist ja auf jeden Fall der altbekannte Detective-Typ.
Genau, der den wir auf jeden Fall auch aus Breaking Bad kennen. Ist das der
Das ist der Vorgesetzte von hier
Hector, ne?
Olle Brother. Nee, ja, Hector. Hank, genau.
Ja.
Dem ja dann später der Schnauzbart-Typ den Job übernimmt, und davon übernimmt dann ja Mike den Posten. Nicht Mike hier, Hank, den Chairman oder wie heißt das?
Ich weiß, was du meinst. Ich guck gerade mal.
Tim Roberts.
In
IMDb.
Ja, nicht. Posten Sie bekleidet. Oh, was? Hallo, IMDb. Ich war noch gerade in der Folge schon.
Ja, anyway. die beiden.
Ach nee, doch. Nur, die ist, glaube ich, hier steht ADA. Also, ich glaube, dann doch Gerichts irgendwas. Also nicht Detective. Also bei Tim Roberts, gespielt von Nigel Gibbs, da steht Detective, und bei der anderen Dame steht ADA, also was Gerichtsmäßiges, glaube ich schon. Aber ja, quasi den Ermittlern nennen sie jetzt mal.
Ja. Jedenfalls legen die sich ja sofort mit Jimmy an, von wegen dieser gefakten Familie, wo ich mir denke, ja, war ja quite offenkundig, oder? Aber er lässt sie halt mal wieder sau cool auflaufen.
Ja.
Macht aber, und dann kommt der Punkt, wo ich sage, verspricht er sich mit Absicht? Oder war es wirklich nur Zufall, dass er halt Lalo statt de Guzman sagt?
Ich glaube, das war versehen. Ja. Ganz kurz, zum einen, irgendwer klappert mit irgendwas rum im Hintergrund, und der Sting kann sich noch ein Stück runterdrehen, weil du piekst immer so ein bisschen in den lauten Passagen. Ich kann Passagen.
Hier nichts einstellen.
Doch, am Mikro kannst du, glaube ich, was einstellen.
Ach so, da war ja irgendwann mal so ein Drehregler.
Ja.
Den benutze ich nur nie.
So ein bisschen. Weil ich kann nicht zwar bei mir runterregeln, aber du hast dann trotzdem das.
Test, ist es jetzt besser?
Ja, es klingt besser, ja. Das spratzt nicht mehr so in den Höhen die ganze Zeit.
Noch besser? Test?
Ja,
so deutlich. One to.
Ja, so ist okay.
Okay,
ja.
Gut. Dann lasse ich das jetzt so.
Ja, okay. Genau. Nee,
ich lasse Saul natürlich eine Böse raus.
Ich glaube, das war ein Versprecher. Also das war nicht Absicht.
Ja. Ich meine, es rutscht eben einer raus.
Das war so ja, in diesem
ein Fehler.
Ja. Also wo er sonst ja dann wieder sehr wortgewandt da die beiden abwatscht, war das mit Lalo ein Versprecher, einfach im
Eifer des Gefechts.
Im Eifer des Gefechts, wie so schön quatschig heißt, ja. Weil Jorge de Guzman nicht so in seinem Duktus drin war.
Ja.
Ich musste übrigens nachgucken, wie man den Namen schreibt. Also, es war so. Ach so, ja, okay.
Ist relativ easy, weil es gibt eine Zauberin, die heißt auch de Guzman mit Nachnamen. Ja. Deswegen kann ich es mir merken.
Gut. Genau, die beiden erzählen, dass die Adresse fake ist und die Familie ist auch irgendwie nicht auffindbar und genau. Werfen ihm vor, dass er das alles gewusst hat und ja, er weiß das natürlich von sich.
Was glaubt ihr, welche Konsequenzen wird das haben?
Keine.
Ja, was erstmal.
Weil er kommt ja ganz eindeutig damit rüber, dass der Herr de Guzman 700 Millionen Gründe hat, zu erscheinen. Und zwar zu dem Termin, dem er nachkommen muss, aber mehr halt auch nicht. Und ansonsten hat er ihnen ja auch eine schöne Drohung von wegen Amtsvergehen oder sowas vorgeworfen. Mm. Und ich glaube, die halten dann auch die Füße erstmal still.
Ja.
Ich hatte schon das Gefühl, so wie die gucken, dass sie da jetzt mal nachgucken gehen.
Sie packen natürlich die Szene.
Ermitteln werden die auf jeden Fall.
Ja. Das muss ja irgendwie eine Basis für irgendwas weiteres sein.
Ja, ja, genau. Also ich glaube, dass
die werden ermitteln und einiges rausfinden.
Genau, ich glaube auch, dass das Statement von Jimmy war, Saul in dem Fall, war da nichts aus der Luft gegriffen, sondern schon was, wo er sich ziemlich sicher ist, in dem, was er da äußert. Und ja. Gut. Kim kümmert sich derweil um ihre ersten Mandanten.
Und wir sehen den Anzug wieder.
Genau. Dann sind wir in einer namhaften Bar, beziehungsweise in einem namhaften Diner. Und da treffen sich abends dann beide und Kim erzählt von ihrem anstrengenden, aber für sie wohl beruflich sehr erfolgreichen Arbeitstag. Und erzählt dann eine interessante... Ja, Erik?
Ich hatte erst kurz gedacht bei der Szene, okay, holen sie jetzt Victor mit Decay und Giselle wieder raus, aber nee. Leider nicht. Oder noch nicht.
Noch nicht. Ich glaube, die sehen wir nochmal.
Ja.
Genau, ich fand die Geschichte schön, die sie da erzählt von ihrem Mandanten da, von dem ahnungslosen Bruder, der da, als Fluchtwagenfahrer missbraucht wurde und dem jetzt wiederum versucht wird, alles in die Schuhe zu schieben.
Von Richie Rich und seinem Spießgesellen.
Genau.
Schöne Story.
Ja.
Und was ich lustig finde, Kim bemängelt so ein bisschen das Saul Goodman Auto und meinte, er bräuchte definitiv was Protzigeres.
Ja, genau. Er hat jetzt einen Mietwagen, einen grauen Ford irgendwas und genau, das fand ich sehr schön, so dieses so, aber also das muss schon ein Auto sein, das zu Saul Goodman passt, so. Und auch die Anwaltskanzlei muss schön
recht
groß sein.
Recht hat sie.
Ja, und was wir auch, wo zumindest ich so ein bisschen gefoppt wurde, dass wir den Cadillac schon im Trailer gesehen haben. Was ich so gesehen habe, wir sehen in der Staffel auf jeden Fall das Auto. Und war halt nur die Szene aus dem Anfang, wo das Auto abgeschleppt wird.
Das muss nicht heißen, dass sie die Karre nicht noch irgendwann sehen.
Ja, ich gehe auch.
In der Staffel sehen wir sie auf alle Fälle.
Ja.
Genauso wie das Büro.
Da gehe ich auch ganz fest davon aus, ja. Ich glaube, dass der Ford wird jetzt das letzte Auto von Jimmy und danach fährt Saul Goodman diesen weißen Cadillac. Jetzt gucke ich gerade nochmal in meinen Notizen.
Ich habe noch eine Meta-Ansage zu der Szene, die dann auch noch das beschreibt, was dann auch später passiert, weil ich finde es so schön, wie die das auch immer machen, dass sie so, sie geben einem so Puzzlestücke, aber sie lassen es erstmal noch den großen Plan, was sie da vorhaben, im Dunkeln. Also man sieht sie so ein bisschen rumplanen, dass sie irgendwas mit der Howard-Sache jetzt machen wollen und gerade dann, wenn es interessant wird, schneiden sie eben nach draußen vors Fenster. Ja. Man sieht, dass sie weiterreden, aber man hört nichts und dann auch später, wo sie dann auf diesem Golfplatz sind, sieht man auch halt erstmal nur so Versatzstücke. Also ich kurzer Spoiler, Game of Thrones, ich glaube, dritte Staffel, also diese ganze Tyrion-Sache, da wundert man sich auch erst immer, was hat er jetzt vor, warum geht er jetzt in diesen ganzen Schmieden, warum lässt er sich so eine Kette bauen, warum macht er jetzt so Töpfe von diesem grünen Feuerzeug und dann am Ende bei dem großen Kampf um King's Landing sieht man ja erst, wo das Ganze hingehen sollte. Ja, und dann kann man es zusammenpuzzeln. Und hier sieht man es ja auch so ein bisschen. Am Ende von der Folge kann man es zusammenpuzzeln, was der Plan ist. Aber man kriegt erstmal bloß so Versatzstücke.
Ja. Kaum eine Serie lässt einen so oft im Unklaren wie Better Call Saul. Das ist echt bemerkenswert.
ja. Und Kim ist jetzt so richtig in diesem Slip-and-Jimmy-Game drin. Ne? Und also ich glaube, Jimmy bzw. Saul will, dass das Sandpiper-Ding endlich beendet wird und er seinen Anteil daraus bekommt. Und Kim hat, glaube ich, Spaß an der Sache an sich und will aber auch Howard irgendwie eins auswischen, so ein bisschen, ne? So habe ich das Gefühl.
Durchaus. Also wenn ich da kurz Stellung nehmen darf. Sie und er möchten ja unbedingt, dass Sandpiper da in die Knie geht. Und am Anfang wollte sie ja auch Howard unbedingt vernichten. Gibt jetzt aber so ein bisschen klein bei. Aber trotzdem sieht man, oder zumindest war das mein Eindruck, dass Jimmy extrem nervös gewirkt hat auf die Vorschläge, die sie so in den Raum geworfen hat. Mhm. Wie man dann halt die ganze Chose zu Fall bringen kann. Wobei natürlich auch klar ist, irgendwo muss Saul die Kohle herhaben für seine Prunkhütte. Und ich gehe davon aus, dass das das Ergebnis von diesem Sandpiper-Debakel wird.
Ja.
Aber das ist natürlich auch wieder ihre Cleverness anzueignen oder anzureihen, dass sie schon sagt, hey, der ganze Plan, der muss in sich stimmig und logisch sein.
Mhm.
Weil wenn wir versuchen, das halt mit so kleinen Nuancen, die wir dann gleich noch erfahren werden, die sie da planen, ich sag nur Golfplatz. Die hat schon echt gutes kriminelles Gespür.
Ja. Gut, dann wechseln wir wieder. Run by Run heißt es immer noch für Nacho. Und bevor er in dem Motel eintrifft, muss er sich nochmal nach einer kurzen Erfrischung in so einen Abwasserkanal flüchten, um nicht von den Federales entdeckt zu werden. Trifft dann im Hotel, wo seine Unterkunft ist, sein Unterschlupf ist, ein. Und die Dame, die da sitzt, sitzt in ihrem Schaukelstühlchen und guckt seelenruhig Fernsehen und guckt nur, ach, da ist einer, weiß offensichtlich schon, wer da kommt und gibt ihm wahrscheinlich auch genau das Zimmer, was er bekommen soll. Bin ich mir auch sehr sicher. Könnt ihr mal aber auch, also da hat auf jeden Fall irgendwie Gatz oder das Kartell oder so die Finger drin. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass es tatsächlich so Motels gibt, wo du hinkommen kannst und da stellt keiner eine Frage. Da gibt's einfach hier Zimmerschlüssel und ab und zu kommt einer vorbei, hier gib mal Kohle und hier ist ein bisschen was zu futtern. Schönen Tag noch. Und das war's. Genau.
Ich meine, dass er das Zimmer, das er bekommen sollte, bekommt, ist ja sehr offenkundig, weil da halt der Umschlag liegt, unmarkiert, unbeschriftet mit der Waffe und dem Geld
und aus
dem aufgeladenen Telefon auf dem Nachtschränkchen, womit er dann halt Tyrus anrufen kann, um den Fluchtplan weiter zu besprechen.
Ja, und aus anderen Gründen noch, die wir dann in Folge 2 erfahren werden.
Deswegen habe ich sie hier mal weglassen.
Genau.
Die ich ja noch nicht gesehen habe, deswegen kann ich da noch ein bisschen mehr Spekulatius auflegen. Und ihr könnt dann lachen, wie Arne Orgassa immer im Marvel Mezzo, wenn Andy versucht zu spekulieren, worum es im nächsten Film geht.
Achso.
Aber ja.
Dann muss ich auch noch ein paar Folgen mal reinhören. Er telefoniert nochmal mit Tyrus und Tyrus sagt ihm, dass sie daran arbeiten, ihn da rauszuholen und es käme wohl irgendwann demnächst TM ein Farmtruck vorbei, da soll er aufspringen. Die halten auch nicht an, die warten nicht, sondern wenn der weg ist, ist der weg. Also die Billigversion vom Staubsauger-Guy.
Mhm. Mexican Style.
Genau. Und soll sich bedeckt behalten und kriegt da auch gesagt, dass Eladio ein Kopfgeld auf ihn aufgesetzt hat. Und dann sehen wir noch, wie Nacho nervös seine Umgebung kontrolliert und guckt, ob jemand guckt, wie man so schön sagt. Und dann sind wir bei der Murmelmania mit Mikes Enkelin. Hat jemand mal geguckt, ob das schon wieder eine neue Kaylee ist? Eine neue
Gefühlt ist es eine neue.
Gefühlt, ja.
Sieht auf jeden Fall schon wieder älter aus, ja.
Ich kann es mir vorstellen, weil gerade Kinder in dem Alter wachsen dann doch sehr schnell und dann passt das wieder nicht.
Und sind ja jetzt auch 2 Jahre seitdem.
Ja, ich gucke gerade mal nach. Das soll
ich jetzt Wobei nicht. Ich den Eindruck hatte, das könnte auch die gleiche gewesen sein, nur die hat halt diesen Schub bekommen.
Ja, ja. Ich würde auch behaupten, es ist ja, es ist noch dieselbe Darstellerin. Hier steht, in der IMDb steht sie mit 2020 bis 22 drin. Also es ist die aus der fünften Staffel auch noch. Ja, ja, das macht Sinn. Die Wechsel vorher waren, das hat gepasst, das war in Ordnung.
Ja.
So alterstechnisch.
Ja, wenn du das sagst.
Ja, also das hatten wir.
Ja, du musst ja auch bedenken, was da halt für gesetzliche Anforderungen herrschen,
ja, so,
für
ja,
Kinderdrehs und so. Ne?
Ja,
deswegen halt haben die früher in den Sitcoms ja auch meistens mit Zwillingen gearbeitet, damit sie einigermaßen vorankommen.
Mhm.
Ich sag nur die Olsen-Zwillinge.
Ja.
Anyway, zurück zum Thema.
Genau, Mike versucht ihr so ein bisschen Tipps zu geben beim Bau ihrer Murmelbahn und ignoriert ihn aber und möchte noch ein Glas Limonade haben.
Saft
von Pop-Pop. Und diese Betonung.
Aber ausnahmsweise noch.
Diese Betonungen von Pop-Pop so schön im Deutschen wie im Englischen. Und ja, sie weiß, wie sie ihren Opi kriegt.
Und das wissen alle Enkelkinder.
Ja, während dessen klingelt sein Handy. Wir sehen, wir sehen Mike, wie er nur aufs Handy guckt und ganz offensichtlich weiß, wer ihn da anruft. An der Stelle muss ich mal einhaken. Es ist da einmal und auch in Folge 2 sehen wir eine echte Telefonnummer, während wir später auf einem anderen Handy-Display eine typische Fernsehtelefonnummer sehen, also eine 505. Und hier bei Mike ist es jetzt gerade eine plus 52, was eine echte Handynummer ist. Und ich habe tatsächlich auch in der BCS-Gruppe mal gefragt, hat mal einer die beiden Nummern angerufen, die wir in den Folgen gesehen haben. Und einer schrieb, ja, ich weiß nicht welche, aber da kommt ungefähr wie bei dem, wieder bei der Better Call Saul-Telefonnummer so ein AB Spruch von Jimmy McGill beziehungsweise Better Call Saul hier. So, hier.
Haben sie dieselbe Nummer gemacht wie Picard mit der Q-Card?
Ja, ne, wobei das mit Q nochmal lustiger ist, ja, genau.
Ja.
Ja, fand ich sehr schön. Es gab, kurze Erklärung, es gab in der Serie Star Trek Picard, war eine Telefonnummer zu sehen und in unter anderem das Discovery Panel sich gefragt, so, was passiert, wenn man diese Telefonnummer anruft? Dann haben sie es getan und dann, geht Q ran und sagt, ja, gerade nicht zu erreichen und vielen Dank fürs Anrufen und so. dann lassen sie ihre Nachricht jetzt und ja, ist sehr cool. Es gibt ja extra so für so Fernsehdinger, also bei den Amis wird immer dieses 505 benutzt, ne? Die Vorwahl gibt's gar nicht, das ist was für Film und Fernsehen. Ansonsten gibt's tatsächlich für unter anderem in Deutschland von verschiedenen Anbietern Blöcke an Festnetz- und Mobiltelefonnummern, die ins Leere führen, die so für Fernsehserien gedacht sind. Und auch in anderen Ländern gibt's das. Umso verwunderlicher fand ich die Story um diese eine Netflix-Serie rum. Wie hieß die? Die irgendwie alle geguckt haben. Ich habe sie noch nicht geguckt.
Squid Game.
Ja, genau, Squid Game.
Habe ich auch nicht gesehen.
Wo auch irgendeine Telefonnummer war, die, wo man wohl anrufen kann, also wo in der Serie angerufen wird, damit man da irgendwie mitmachen kann. Und dabei handelt es sich um eine echte Telefonnummer, Leute.
Entschuldige, Max wieder. Ich habe ein Verbindungsproblem.
Halt die Schnauze. Warum bist du denn so laut? Ruhe.
Dusselige Homeport. Hast du die männliche Serie?
Ja, damit ich höre, ob das Telefon oder der Homeport antwortet. Ruhe.
Was wollte der von dir?
Ja, weiß nicht, der hat brennend losgeblabbert und hat irgendwas von Netzwerkproblemen erzählt.
Was ist eigentlich mit dem Netzwerk nicht in Ordnung?
Ja,
gute Frage. Wenn nicht, dann hast du ein Netzwerkproblem.
Egal. Nee, und Leute haben halt diese Telefonnummer angerufen, kamen bei irgendeinem raus und ja, verstehe ich halt nicht, wie man so dusselig sein kann, da eine echte Telefonnummer zu verwenden, statt einer, ja, einer eigenen, die irgendwie zur Netflix-Hotline führt oder halt irgendwas in Universe irgendwie ist oder ja. Ja, der Typ hat eine Abfindung, eine Aufwandsentschädigung bekommen von Netflix und wahrscheinlich hat er jetzt auch eine neue Telefonnummer. ja, immer wieder merkwürdig.
Kommen wir zurück zum Thema.
Genau. Ja, das war's mit der...
Jimmy auf der Jagd nach dem Golfplatz.
Genau, das war's mit der Mike-Szene und jetzt sind wir sehr lange bei Jimmy und Kim.
Und eine sehr lustige Sache, finde ich.
Ja.
Also ich meine, die Beobachtung ist eher langweilig, aber das, was danach folgt, ist halt diese, ja. diese, er versucht sich irgendwie ins Gebäude zu schleichen,
dieses typische
indem er einfach mal einen auf Tour macht. Ja, ja, genau. Slip and Jimmy in Freestyle.
Was so an die ersten Staffeln von Better Call Saul erinnert, ja.
Ja, indem er dann halt erstmal nach einer Führung bittet, die dann auch bekommt und dann kommt halt der gute, wie heißt der, Kevin. Von
Kevin Walker,
Mesa Verde, ja. Und meint so hier zu diesem Laufburschen, nennen wir ihn jetzt einfach
mal. Ja, Manager.
Concierge. Echt, das ist doch nicht der Manager, oder?
Wie, James Urbaniak heißt der gute Mann, kein unbekanntes Gesicht, sehr umtriebiger Serien- und Filmdarsteller.
Ja,
aber ja, also zumindest für mich bekleidet er da irgendeine Manager oder so irgendwas Position da.
Ja. Macht dann aber irgendwie halt den Fehler, sich von Kevin blank machen zu lassen und daraufhin flippt Jimmy halt mal ein bisschen aus.
Ja, und, und vor allem, also hat Kevin Wachtel da auch irgendwie ein Wörtchen mitzusprechen irgendwie, ne? Also er scheint ja da auch irgendwie
dicker Wisch zu sein in dem Laden.
Mhm.
Wahrscheinlich hat die seine Bank Dingen hier finanziert.
Anteilseigner oder so, ja, genau. Oder die Bank.
Ja. Das der Ding ist bestimmt in irgendeinem so Board da, genau.
Ja, genau.
Und ich will noch kurz was sagen zu Jimmys Anzug. Also zum einen, wo er den hergeholt hat, ich finde, dieser sportliche Schnitt, da sieht er gleich mal 5 Jahre jünger aus.
Ja.
Haben sie ein tolles Ding gefunden. Mhm. Ich dachte, ist das vielleicht sogar ein Armani-Suit oder sowas? Keine Ahnung.
Vielleicht einfach nur maßgeschneidert von der Kostümbildnerin. Ja. Aber jedenfalls finde ich es halt cool, wie Kevin dann so total in Rage gerät, seine Fassung verliert und dann halt dafür sorgt, dass Jimmy halt sich dann doch durchsetzen kann und dann wenigstens Zutritt bekommt, was sein eigentliches Ansinnen war.
Und so ein bisschen von diesem Manager-Typen da so ein bisschen auch in Schutz genommen wird, ne? Nach dem Motto so, hier, Swagtail, jetzt mal ein bisschen runterkommen hier und so, ne? Und also, ja.
Das war halt für Kevin ein größerer Reputationsschaden, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, und ich fand es auch interessant, dass Jimmy da diese wir haben was gegen Juden Nummer ausspielt, so nach dem Motto, ah, als sie meinen vollen Namen gehört haben, da, ne, und also er weiß natürlich, dass das was ganz anderes ist, aber ja. Das
das
ist einer der vielen Szenen, was an Ereignisse aus den ersten Staffeln erinnert, wo er dann aber immer gescheitert ist und gemerkt hat, ah, scheiße, so hat das jetzt nicht funktioniert. Und jetzt weiß er, wie es funktioniert, spielt absichtlich so in die Richtung und weiß aber, dass es so nicht funktioniert, nutzt das aber. Und das ähnliches Prozedere erleben wir dann in der zweiten Folge auch nochmal.
Das nennt man dann Learning by Doing.
Ja, und das ist schöne Entwicklung und nochmal so ein schöner Callback auch so quasi zu den Anfängen.
Ein Callback zu Breaking Bad, wo er ja hier Walter relativ früh erklärt, dass er ja eigentlich hier McGill heißt und das mit dem Goodman, dass die Leute ja da irgendwie so drauf abfahren, weil das so ein jüdischer Name ist.
Ah, stimmt, ja, genau. Das schlummerte mir noch im Hinterkopf, ja. Ja, genau, Jimmy schafft es dann, sich mit einer Ausrede dann noch auf die Herrentoilette zu mogeln. Und dann, das hatten wir auch, glaube ich, im Teaser oder Ende der Teaser gesehen, rollt er wieder Klopapier ab und ich dachte, hä, was macht er jetzt wieder? Also war natürlich auch so ein kleiner Callback an die Anfänge des Sandpiper-Falls. Aber er macht nicht eine neue Klageschrift oder so, sondern verstopft dann die Toiletten da und sagt dann, also ich schwöre, ich war das nicht, aber eine ihrer Toiletten. Ach so, so, ja, ich geh mal gucken. Okay, ja, die mittlere ist es. Mhm, oh ja. Und
klassisches Ablenkungsmanöver.
Ja, ja.
So wie du das jetzt so vorgetragen hast, hätte es fast eine Stromberg-Szene sein können.
Ja, stimmt, ja.
Also ich nicht.
Ja, also die Toilette hat er da. Da muss man mal die Rohre irgendwie prüfen. Ja. Und genau, er guckt dann auf die Mitgliederliste oder die Spindliste. Auf jeden Fall kriegt er dann relativ schnell raus, wo Howard seinen Spind hat. Und fummelt danach so ein bisschen an seinem Spind rum, wird dann aber quasi von Howard und Cliff fast überrascht. Aber nachdem er dann sich getarnt hat, indem er seine Klamotten ablegt und sich ein Handtuch über den Kopf wirft und noch mit verstellter Stimme Hollo sagt, ist er dann seinem Plan zumindest ein bisschen aufgegangen und er hat es auf den Boden geworfen oder so halb in Howards Spind reingesteckt, ein kleines Tütchen mit weißem Pulver drin. Was war das für Pulver?
Wo auch immer er das hier hat.
Babypuder.
Babypuder, genau. Ja, und genau, Howard guckt so, hä, das kann nicht sein. Und Cliff guckt so, nanu, was ist das denn? Und
ja, und damit war der Samen gepflanzt.
Ja, und dann beim ersten Mal gucken, dachte ich so, hä, okay, Cliff sagt ja, leider sieht er sowas nicht zum ersten Mal hier. Mhm. Und da dachte ich erst, okay, er meint, der Satz ist jetzt spezifisch auf Howard gemünzt. Aber nee, er meinte wahrscheinlich
auf die Location.
Auf die Location, ja, genau.
Ja.
Ich hatte jetzt eher gedacht, er meint, dass er das schon mal gesehen hat, weil er schon mal jemanden verteidigt hat oder so.
Ach so, ich hatte das eher auf beim ersten
aber
Mal.
Aber mit gucken. So einem Klientel gibt er sich doch gar nicht mehr ab.
Nee.
Der hat doch ja, nur noch so High-End-Kunden.
Aber der
du meinst so als Anekdote aus seiner. Du meinst so quasi aus seinen Anfangszeiten eine Anekdote?
Ich meine aus seinen Anfangszeiten, ja, wo er vielleicht auch mal noch PD-Courses, ja, eben Public Defender-Sachen machen musste. Mhm. Ja.
Genauso wie der Kollege, bei dem Jimmy mal vorstellig geworden ist, der von der Gegenseite der Sandpiper vertritt. Wie heißt der noch?
Rick Schweikert.
Der in der Milton. Genau, mit dem Schweikert, der hat ja auch so eine schöne Story aus seiner Jugend erzählt mit Kim im Gespräch.
Alles klar. Ja.
Den würde ich auch gerne nochmal wiedersehen in dieser Staffel. Also sehen wir bestimmt auch nochmal wieder.
Der kommt bestimmt.
Ja.
Weil ich meine, Sandpiper und er sind
eins. Ist auch einer der Sympathen für mich
in dieser Serie. Ja, ich finde ihn halt auch. Selbst auch in anderen Serien fand ich ihn halt schon immer sehr nice.
Ja, vor allem ne, zu Anfang dachte man auch so, ach Gott, so ein so ein hässlicher Anwalt, so ein Widerling, ne? Und dann aber poppt er sich doch als einer der eher angenehmeren Figuren in Jimmys Umfeld raus, ne? Und gerade im Deutschen hat er auch eine tolle Synchronstimme.
Eine sehr passende, wie ich finde.
Ja, sehr passend. Die Synchronstimme löst sich auch langsam von dem Kevin Spacey Schatten. Und ja, genau.
Wollen wir mal zum großen Finale der Folge kommen?
Ja, ich muss auch gleich mal los.
Ja,
ich glaube, wieder spät.
Genau.
Ja, wir müssen ja alle arbeiten. Und wir sind keine Nachtschichtler.
Genau. Nee, ich muss nicht arbeiten. Ich habe morgen frei. Bah, genau wegen. Schlimmer. Genau wegen heute. Ich habe meinen freien Tag mit Dienstag getauscht. Ich hätte so fies sein sollen und auch zu Hause bleiben sollen am Dienstag, weil dann wäre es, glaube ich, für die Kollegen oder wäre es sehr interessant gewesen, was sie auf Arbeit gemacht hätten, weil ich dann eigentlich am Dienstag Vertretung für zwei Leute war und dann hat aber das eine jemand anders gemacht und ja, aber
Bleib beim Punkt.
Wenn die Teamleiter so doof planen, ist das ja deren Problem.
Ja, du schweifst ab.
Gut.
Das macht er mit Absicht.
Nö.
Ja. Kommen wir zu Lalo in der Wüste.
Ja. Ich wollte noch die Szene noch ein bisschen abschließen, noch, dass ja Jimmy wieder quasi zurück ins Auto zu Kim kehrt und zurückkehrt. Und Kim so ein bisschen so, ja, war es jetzt nicht zu offensichtlich oder hat das funktioniert? Und Jimmy ist der Überzeugung, doch, das hat geklappt, das war jetzt genau das Richtige, war nicht zu subtil, alles, das läuft so. Der Stein ist ins Rollen gebracht. Wie heißt das so schön bei Herr der Ringe? Dinge werden nun ins Rollen gebracht, die nicht mehr aufzuhalten sind.
Kommen wir jetzt zu dieser unglaublich schönen Drohnenaufnahme, mitten in der Wüste mit dieser Straße in der Mitte.
Aufnehmen.
Oh ja. Okay. Dann. Mit der sie die nächste Szene eröffnen.
Feuer frei. Mach.
Ach Gott, soll ich das machen? Okay.
Ja, natürlich. Wer danach schreit, der muss es tun.
Ja, genau, wenn du anfängst.
Ich wollte es eigentlich nur sagen, dass ich diese Aufnahme unglaublich schön finde mit der Drohne, die ja im Gras versteht. Also wir sind jetzt irgendwo in der mexikanischen Wüste.
Mhm.
Wir sehen einen Pickup, der wie zu so einem kleinen, eine Art Platz fährt oder Parkplatz fährt, wo halt schon mehrere Leute warten und an der Stange stehen. Und unser guter Freund Lado steigt aus, bewegt sich zu den Leuten hin und es sieht offensichtlich so aus, als wenn dort heimlich Menschen versucht werden, über die amerikanische Grenze rüber geschmuggelt zu werden.
Mhm.
Und er tut jetzt quasi auch so, als würde er darüber wollen.
Nö, nee, er tut nicht nur so.
An sich würde er ja.
Ja, es ist gerade der Weg, den er nehmen will.
Aber er hat garantiert andere Beweggründe als die normalerweise mit denen rüberschmuggeln.
Ja, klar. Ja,
er will darüber ohne Paper Trail oder ohne erkannt zu werden.
Ja, das ist halt der Weg. Ist halt gerade aufgrund der Situation muss er diesen Weg nehmen, ja.
Mit dem Heulaster.
Genau, ich finde es übrigens sehr schön, dass diese Aussparung in diesem Heulaster ein Kreuz ergibt. Das ist so ein bisschen was von Doppelmoral irgendwie. Ja. So. Ja.
Zur Kreuzigung.
Das ist halt auch praktisch.
Mhm.
Ja. Mit Symbolcharakter.
Ja.
Aber ist auch so überhaupt nicht auffällig, mit dem Heulaster die Grenze rüberzufahren. Da guckt gerade hier bestimmt keiner rein.
Es scheint ja zu funktionieren. Ne? Also wir sehen es ja nicht
weil das die erste kennen Mal. Ja die Schleichwege.
Genau.
Ja.
Na gut. Weiter im Dings in der Szene.
Jawohl, und zwar mit Lalo, der dann plötzlich denkt, Moment, ich muss mal kurz telefonieren und meint so, ey, seid mal nett, Jungs, wartet mal einen Moment.
Genau,
den Typen.
Genau, er gibt ihm ja vorher das Geld und fragt ihn noch so, wann fahren wir denn los? Ja, wir fahren los, wenn es soweit ist. Und als er dann raus geht wieder so auf halber Tür, sagen wir ihm, ja, niemand wartet auf dich, Arschloch.
Ja.
Genau. Ja, telefoniert dann mit Hector.
Ja, ein sehr interessantes Telefonat.
Ja, Hector.
Mit vielen Ding, Ding, Ding.
Genau, Hector erfährt, dass sein Verwandter noch, was ist er eigentlich? Verwandtschaftsgrad.
Ist das nicht auch ein Neffe?
Auch ein Neffe, ne? Auf jeden Fall erfährt er, dass Lalo noch lebt und Lalo sagt ihm aber, das ist besser, gerade wenn alle glauben, er sei tot.
Ja.
Und dann sehen wir, glaube ich, das erste Mal in der Timeline und auch in Better Call Saul das Alphabet Ding Dong, ne? Also.
Ja.
Hm.
Ja, in verbaler Anwendung.
Ja.
Aber es funktioniert. Und das Lustige ist, dass die ersten Buchstaben im Spanisch-Mexikanischen genauso sind wie im Deutschen.
Ja, das
A, B, C, D. Und ich so, spricht der jetzt Deutsch oder was soll denn das jetzt?
Ja, das fand ich auch sehr lustig. Und N kommt irgendwie
aber
zweimal
dann spricht
vor.
Spricht ja, ne? Das N mit dem Schwung noch drauf und dann.
Ja.
Ja. Sehr interessant. Jedenfalls rastet Lalo halt so ein bisschen aus und meint sofort, dass er weiß, dass es Gas war, was ja auch nicht verkehrt ist, und dass er unbedingt ihm ans Leber will und ihn killen will. Und dann kommt Hector und hat eine Idee.
Hector.
Jetzt kommst du.
Hector klingelt ja wild rum.
Ja.
Und daraufhin
er sagt sehr häufig nein.
Bing, bing, bing.
Er bimmelt sehr, sehr aufgeregt rum und dann meint ja auch die Angestellte, ja, Moment, Hector scheint sehr aufgebracht zu sein. Ja, ich erzähle ihm gerade Familiennews, spannende und gute und schlechte. Und genau, daraufhin kommt ja dann das Alphabet-Ding-Dong und verlangt oder also sagt dann quasi, hast du Beweise, Lalo? Und er sagt, nee. Und dann denkt er kurz nach und dann, ah, ja, vielleicht doch. Und ich weiß, wo ich sie finde. Und also er erzählt ja nur so, ja, weiß ja keiner was von und niemand war bei mir und so. Und dann, Moment mal. Und ja, kommt wahrscheinlich darauf, dass Nacho die Ratte ist.
Aber der Vollständigkeit halber, Beweis heißt Prueba.
Genau.
Ja. Deswegen fängt er auch mit P an.
P-R-E und genau, dann Uhren.
Ja. Und was ich auch sehr lustig finde, ist, dann macht Lalo irgendwie das Dingen zu von dem Laster. Man hört Geschieße und dann macht er den Laster wieder auf und sagt so, hier, nimm mal die Kohle, verteil die gerecht, ihr müsst jetzt anderweitig.
Nee, er will vorher sein Geld wieder haben, ne? Weil er sagt, ich fahre ja doch nicht mit, gib mir meine Kohle wieder und die so, pff, nö. Und er sagt noch so, oh, ja, ich hab doch gesagt, ihr sollt, ich hab doch zu euch gesagt, ihr sollt nett sein. Und
ja.
Tja, großer Fehler.
Er hat es ihnen angeboten.
Also, wer nicht hören will, muss fühlen.
Das ist, ja, das ist der Weg, um aus einer anderen Serie zu zitieren. Das ist der Lalo-Weg. Und ja, ich fand es schön inszeniert, also interessant inszeniert, weil so ersparst du dir irgendwie eine dann doch sehr gewaltsame, kurze Schießerei irgendwie zu inszenieren und ja, musst nur hörbar machen, was passiert und danach siehst du ja, was passiert ist und ja. So, ne, das reicht ja. Und an der Stelle ist es ja dann spannender zu zeigen, die ängstlichen Insassen und dass dann noch eine Kugel irgendwie oben durchs Dach durchgeht.
Ja, das wollte ich nämlich gerade erwähnen. Die Liebe zu dem Detail, selbst in dieser Szene, wo du nur akustisch vermittelst, aber trotzdem einen kleinen visuellen Effekt mit diesem Loch in der Decke, wo der eine Typ, der rechts sitzt, auch so extrem zuckt, fand ich lustig.
Ja, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht geplant war, also dass das Zufall war, dass die nicht die Dings da nicht wussten, die Statisten nicht wussten, was jetzt passiert oder was im Zweifelsfall auch dieses da irgendwas irgendein von der Requisite da durchs Dach geschlagen ist und der deswegen zusammengezuckt ist.
Nee, ich glaube, das mit dem Loch war definitiv geplant.
Das Loch war geplant, aber ich glaube nicht, dass die Statisten wussten, dass da das Loch durchgeschossen wird.
Ja, das ist ja auch nicht durchgeschossen. Da hat oben einer an einem Bändchen gezogen und hat das Filzding weggerissen.
Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja. Wir wissen, was passiert und sehen es dann.
Da ist immer was durchgeschossen worden, weil im Heuer gegenüber hast du so einen schwarzen Fleck.
Ah, okay. Dann, okay. Ja. Genau. Lalo schnappt sich den Pickup, beziehungsweise Truck, wie die Amis sagen. Bei den Amis ist es ja schon ein Truck.
Und fährt in entgegengesetzter Richtung zur Grenze.
Genau, und fährt wieder gen Süden von Mexiko.
Das ist mir auch beim zweiten Mal dann erst wirklich aufgefallen, weil ich hatte erst gedacht, was hat er jetzt vor? Will er jetzt wieder zu Jimmy oder was? Oder was ist jetzt hier sein Beweis, den er finden will?
Er will jetzt, er versucht Nacho aufzugabeln. Und ja, das war die erste Folge.
Und ich hatte noch beim Rewatch gedacht, wenn jetzt Gasses hier Plan ist, Nacho hier irgendwie auch in so einen Transport reinzubringen und über die Grenze zu machen. Es wäre ja quasi fast schon Screwball-Comedy gewesen, wenn der dann auf einmal da drinnen gesessen hätte und dann kommt dann Lalo an und die stolpern so übereinander.
Ja, das wäre, glaube ich, in einer etwas lustigeren Serie passiert. ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen die Kiste zu. Wir machen den Heuballenwagen wieder zu. Dieter schnappt sich sein Zeug und wir
sehen uns. Über die Grenze zu kommen.
Genau. Sehen uns morgen wieder irgendwo am Treffpunkt.
Jetzt TM. Hier dann noch mal ein Eis und dann reiten wir los.
Genau. Jetzt sind sie hier noch ein Eis. Ja. Genau. Ja, ich werde jetzt gleich versuchen oder werde jetzt noch schnell die Folge raushauen und dann hören wir uns morgen im Livestream auch wieder gleiche Welle, gleiche Stelle wieder und besprechen Folge 2.
Die ich jetzt gucken werde. Und,
genau. Die muss ich dann auch nochmal gucken zur Vorbereitung. Ich hab sie jetzt schon zweimal geguckt und jetzt die erste dann ein drittes Mal.
Alle guten Dinge sind drei.
Ja, also ich war jetzt so thrilled von den ersten beiden Folgen, dass ich die dann auch nochmal am Mittwoch direkt nochmal nach der Arbeit geguckt habe.
Noch ein kurzes Fazit vielleicht zur ersten Folge. Die ist schon noch sehr, ja, die Schachfiguren müssen jetzt erstmal an ihre Stelle gebracht werden, oder?
Ja. Ja, das ist halt zum Warmwerden auch erstmal wieder. Weißt du, es war so eine lange Pause, du wirst schockiert von dem farbigen Intro. Und du musst dich halt auch erstmal wieder reinfinden in die ganzen Charaktere. Bei uns in der deutschen Fassung kommt halt erschwerend hinzu, dass wir uns auch an die neuen Stimmen gewöhnen müssen.
Ja.
Wobei ich das gut überlebt habe im Vergleich zu früher.
Ja.
Ich habe meine Ansprüche dahingehend versucht runterzuschrauben, aber ja, ist halt so, wie es ist.
Ist ja,
meine Meinung.
Genau.
Und, ich habe die erste Folge auch einfach nur als erste Folge geguckt und die zweite nicht sofort im Anschluss, weil ich vorher HSV geguckt habe. Das DFB-Pokal-Halbfinale, das leidliche. Und ja, die 1 und 2 habe ich dann gestern nochmal komplett am Stück geguckt und mir meine Notizen dazu gemacht. Und ich glaube, die zweite werde ich jetzt trotzdem nochmal gucken, weil, ja, Achtung, Spoiler, Betsy ist wieder da und dreht voll auf. Und das muss ich nochmal angucken, weil die ist voll durch. Was ich aber erschreckend fand, dass sie so extrem viel älter aussieht als noch vor 2 Jahren.
Ja, Betsy ist back, ja. Ich glaube, das macht auch der Dropdown und so. Also. Gut, ja. Das besprechen wir morgen. Ich fand die erste Folge auch sehr gut, sehr schön und auch in einem angenehmen Tempo. Es passt auch und ja, war jetzt auch nichts anderes zu erwarten, als dass sie bis auf die Anfangsszene direkt ans Ende der letzten Folge ansetzen. Und ja, dann
Eine Frage der Vollständigkeit.
Ja.
Wie viele Folgen sind das jetzt offiziell?
13.
13? Okay.
Mhm. Ja.
Und das wie viele ist Halbzeit Pause?
Bei 6?
Genau.
Okay.
6 oder 7?
Ja, dann ist also ja bald schon wieder Pause, verdammt.
Ja.
Haben wir ja nur noch 4 Wochen. Schon.
Ende Mai ist letzte Folge. Es passiert durch die Folge vor der Pause.
Warte mal, ich gucke mal gerade in dieses Internet rein. Was ist denn...
Was ich ja vorhin gesagt, der macht die Folge 6.
Ja.
Also Folge 7 läuft am 23. und dann Folge 8 am 11. Juli.
Genau. Das heißt, genau, wir haben... Wir müssen nicht gucken, dass wir beim Podstock möglicherweise noch irgendwie Better Call Saul besprechen, sondern können uns darauf danach orientieren. Ein bisschen, nee, Quatsch, Podstock ist ja
erstmal sehen, ob sie überhaupt präsent ist.
Ja, genau, aber auch generell. Egal. So, tschüss und bis morgen.
Tschüss. Schönen guten Abend.
Gute Nacht. Oder morgen
I
oder
am Mittag. Vengeance.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
That's the end. Howard, that's the end.